Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerli an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja? Yeah.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Ja, wie geht's dir?
Tatsächlich müde.
Oh je, okay.
Müde wie immer, würde ich sagen. Weil.
Warum?
Ja, ich weiß, dass du das jetzt fragst,
ja,
aber es
ja.
ist, man hat schöne, besinnliche Weihnachtszeit gehabt, ist gutes neue Jahr rübergekommen, fängt wieder an zu arbeiten und dann ist man ganz schnell wieder drin und das Wetter ist echt, ich weiß, du machst dich immer lustig
ja,
über mich, dass ich wetterfühlig bin. Mit,
ja, ja.
Aber es ist halt wirklich leider so und das ist schon anstrengend. Und ganz ehrlich, uns hilft auch nicht, wenn es so lange dunkel ist.
Okay.
Aber es geht jetzt bergauf und wir haben einen interessanten Gast da und da freue ich mich drauf. Ist ja jetzt wieder für mich, um wieder ein bisschen aktiv zu werden.
Ja, definitiv. Und ich muss ganz kurz noch eine Sache sagen. Normalerweise, weil man muss schon kurz sagen, dass wir uns quasi im neuen Jahr zurückmelden. Weil es wird die erste Folge sein, die im neuen Jahr ausgestrahlt wird.
Genau.
Und ich habe es extra nicht gemacht, aber normalerweise würde man sagen, frohes neues Jahr. Würde man.
Ja, bis das jetzt rauskommt, ist schon ein bisschen.
Genau. Und ich hab
oder man sagt es bis Juni, weiß ich nicht.
Sehr gut. Du hast es sehr gut aufgegriffen, als hätten wir eine Brücke bauen wollen und als wüsstest du es. Ich habe mit einem sehr guten Freund von uns telefoniert, vor kurzem.
Ja.
Und da war genau diese Frage mit dem, sag mal noch frohes neues Jahr? Oder? Und seine trockene Antwort war, ja, ja, klar. Bis Juni sagt man frohes neues Jahr und ab Juni sagt man guten Rutsch.
Ja, so ist auch gemacht.
Fand ich sehr gut. Genau. Nee, ja. Und ich glaube auch, dass wir direkt mit dem Gast einsteigen. Wir haben natürlich noch ein paar Fragen, glaube ich, abzufrühstücken zum Thema neues Jahr. Aber lass uns nicht aufhalten und den Gast vorstellen.
Wir brauchen nicht zu zweit uns unterhalten. Ne?
Deswegen,
wär's
genau.
So schade.
Wir haben einen Gast hier. Den ersten Gast.
Dieses Jahr.
2026.
Richtig.
Holger ist hier.
Gute.
Gute, hallo, danke für die Einladung.
Wie geht's denn dir?
Ja, ich bin tatsächlich auch müde.
Okay.
Aber ja, wie der Kollege das ja gerade schon angesprochen hat hier, es wird Zeit, dass die Tage wieder länger werden.
Ja.
Und ein bisschen mehr Sonne.
Ja.
Und es ist im Moment ganz komisch, auch es schwankt von den Temperaturen so extrem.
Ja,
das stimmt.
Da liegt mal Schnee zwei Tage, dann sind es wieder 10 Grad, dann wird es wieder minus 8 Grad nachts, frostig. Ja. Also dann lieber zwei Tage Regen im Sommer mal am Stück.
Ja.
Aber ja, ihr wisst schon, was ich
aber
meine.
Aber T-Shirt.
Genau, genau.
Ja. Ich habe auch im neuen Jahr die ehrenvolle Aufgabe, unsere Gäste vorzustellen, beziehungsweise sie mit ein paar Schlagwörtern anzukündigen. Ich werfe ein paar Sachen in den Raum und wir haben einiges zu besprechen, glaube ich. Aber ich würde mal so...
Oha.
So, oha, ja, genau. Ich würde in den Raum werfen zum Beispiel Hallensprecher, sagt man bei den Skyliners, ne? Nicht Stadionsprecher, weil es war ja kein Stadion.
Richtig.
Genau. Wir werden auch über Basketball sprechen müssen, auf jeden Fall, weil das ist ein sehr großes Thema bei dir. Wir hoffen dann an der Stelle, dass Tobi relaten kann.
Natürlich.
Und nicht aus Versehen despawned.
Nee. Oder das, genau.
Keine Ahnung, was ihr redet, aber na, ich habe meine halbe Jugend habe ich mit Basketball verbracht, weil ich
ja,
in meinem Freundschaftskreis der einzige Fußballer war, weil es waren alles nur Basketballer oder Rugbyspieler und selbst die Rugbyspieler haben Basketball gespielt, also von daher.
Genau, also wie gesagt, Basketball wird ein großes Thema sein. Ich glaube auch, wir müssten so ein bisschen über Amerika sprechen bei dir.
Mhm.
Und wir können auf jeden Fall auch oder müssen über so die ganzen, sagt man dann 90er? Weil 80er wäre zu früh, ne? 90er. Party und so Geschichten in Frankfurt ist 90er.
Ja, eher, tatsächlich geht es schon so 87, 88 los. Also aktiv. Ja.
Aber sagt man dann,
ja, 80er? 90er. Wir sprechen 80er, über die 90er. Ich glaube, die 90er.
Genau.
Ich war auch auf der 80er Live übrigens letztes Jahr im Stadion in Frankfurt.
Okay.
Ja, das waren meine Teenie-Zeiten.
Dann decken wir auch die 80er ab heute.
Ja.
Ja, genau, das wären so die Sachen, über die wir sprechen müssen. Hast ja vorhin schon erwähnt, kann es auch nicht so lange bleiben. Das heißt, wir müssen uns beeilen.
Ja, sehr gut angefangen, Steve. Ja.
Nee, lass uns mal kurz, wir müssen, glaube ich, noch einen kleinen Querverweis machen auf einen Podcast, in dem du vor kurzem warst.
Mhm.
Wobei, was heißt vor kurzem? Je nachdem, wann man das hört. Aber in dem du warst bei so zwei Basketballjungs, ne?
Genau, die Daniels. Die Duncan Daniels.
So heißt auch der Podcast?
Ja.
Okay.
Tatsächlich ist einer der beiden auch seit kurzem Pressesprecher bei den Skyliners.
Okay, stark.
Also da gab es sowieso ein paar Dinge, wo man sich so ausgetauscht hat, ne?
Ja.
Früher und heute.
Aber da war es ja größtenteils ausschließlich zum Thema Basketball.
Richtig.
Aber da wurde auch deine Historie so ein bisschen aufgerollt.
Ja.
Aber lass uns trotzdem so einsteigen, wir müssen diese Historie auch hier für die Leute, die keinen Bock haben, den anderen Podcast hören. So ein bisschen.
Stopp. Also erstmal bin ich hier und mich interessiert es auch. Und
ja,
ich habe den anderen noch
Tobi.
Nicht gehört.
Entschuldigung.
Aber steig mal ein.
Ich? Oder wer jetzt?
Dann fange ich an.
Ich finde, der Holger soll einsteigen.
Nee, aber ja, ich gebe ihm jetzt eine Frage dafür,
dass
er einsteigen kann.
Das ist gut.
Wie bist du zum Basketball gekommen? Also ganz ehrlich, wir sind ja...
Wow, die Frage wurde nicht gestellt, glaube ich.
Ja, aber sorry, das ist für mich das Naheliegendste, weil erstens, okay, wir sind in Frankfurt, das heißt, wir haben den Ami-Bezug und alles drum dran. Haben wir ganz viele Gäste schon gehabt, wo auf Musik, Sport und so weiter und so fort das ja den Einfluss hatte und wir einen anderen Einfluss hatten, vielleicht wie andere Städte, einen größeren, aber das ist doch immer so eine persönliche, individuelle Sache, deshalb würde ich... Ich gerne fragen, bevor alles Große, was im Basketball passiert ist und so weiter, wie du auf diese Sportart gekommen bist oder wie du die Leidenschaft dafür entdeckt hast.
Zum Glück bist du hier.
Ja, Logo.
Also, du hast ja auch gerade über Fußball gesprochen. Ich glaube, so, wenn man als kleiner Bub, so ein 70er, geboren worden ist, ne, mit WM Argentinien und was da alles passiert ist, war ja auch so Maradona gerade kommen, dann ist es eigentlich auch normal, dass man in Deutschland mit Fußball anfängt. Bei mir war es halt der Opa, der mich angemeldet hat. Aber ich bin ja auch nicht aus Frankfurt. Sitze ja so mittendrin im Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Also Umland. Und tatsächlich hatte ich mich nur verabredet mit einem Freund, der meinte, wir sind im Sportpark hier bei uns und da haben sie einen Platz neu angelegt, so einen kleinen. Der hatte seine Schwester mit dabei und da waren wir auch tatsächlich nur zu dritt oder vielleicht waren wir auch fünf, ich weiß es nicht. Also ne, da reden wir jetzt halt hier wirklich von 84, 85. Mhm. Da war ich 13, da hatte ich noch nichts mit Amis. Da wusste ich zwar, irgendwo sind Amis hier in der Nähe, aber ich konnte da keine Verbindung irgendwie so damals herstellen. Das Ding war, dass ich dann aber... relativ schnell mit meinem Freund und seiner Schwester auch in der Halle gelandet bin, weil die nämlich schon im Verein waren. Und ich kann mich erinnern an das erste oder zweite Mal, als ich in die Halle kam. Wir hatten bei uns im Ort ein kleines Sportgeschäft. Der hat nur Wintersport gemacht und plötzlich Nike verkauft. War ganz komisch auf einmal. Und der hatte Poster bekommen, die er einfach so rausgehauen hat, verschenkt hat. Und als wir in die Halle kamen, lagen die einfach Tür auf dem Boden. Und da lagen halt dann Poster mit Charles Barkley, Magic Johnson, Larry Bird, die waren zwar Converse, hatte der auch, aber das war halt so mein erster Wow, geil. Ne? Da hatte ich schon ein bisschen was gehört von der NBA und dann ist eigentlich so direkt schon der Funke so übergesprungen und ich wollte das lernen. Und hat aber lange gedauert, bis ich mich wirklich angemeldet habe im Verein, weil ich noch Fußball gespielt habe. Mhm. Bis ich 21 war oder 22, habe ich tatsächlich aktiv Fußball gespielt.
Ist schon lang.
Ja, das war dann so die Abi-Zeit, wo dann der Fokus mehr auf der Schule lag. Man konnte nicht mehr regelmäßig trainieren. Mhm. Aber Fun Fact, also ich habe bei Rot-Weiß-Walldorf gespielt. Die sind damals aufgestiegen von der Landesliga Süd in die Oberliga Hessen. Es gab noch keine dritte Liga und Regionalliga. Und witzigerweise, aber auch erst vor ein paar Jahren dann erfahren, habe ich in der Mannschaft gespielt mit dem Vater vom Niklas Hühle. Der aus Walldorf kommt.
Das Geile ist, dass er sieht, keine Ahnung hat, wer das ist.
Ja, aber das hat mich, also mich hat's halt, ich ne, dachte, mich geil. Hat's irgendwann.
Zum Glück ist Tobi da.
Ich muss ganz ehrlich sagen...
du kannst relaten, mein Freund.
Natürlich. Ich hab dann irgendwann, fand ich einfach, dass die Basketballer die cooleren sind. Danke. Hat mehr Spaß gemacht. Das kam dann auch im Fernsehen Anfang der 90er. Mit den Bulls ging es ja los mit Michael Jordan. Ja. Und mir hat das einfach mehr Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, Fußball, nee, ich hatte dann noch ein bisschen Probleme mit dem Knie und ein Bänderriss. Da habe ich gesagt, nee, Leute, also so auf dem Hartplatz trainieren, dann gehe ich noch ein bisschen abends in der Halle mit Kumpels kicken, aber...
Auf dem entspannten Parkett.
Genau. Und dann kam das aber, ne, dann kam das mehr mit den Amerikanern, weil das war ja normal, dass hier so in den unteren Klassen der eine oder andere Zivile oder auch Soldat, wenn er Zeit hatte, noch so ein paar damals D-Mark nebenbei verdient hat, indem er da halt in den Vereinen gezockt hat. Und dann bin ich da hängen geblieben beim Basketball, was gut war.
Krass. Das heißt, die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und dann getauscht gegen Basketball?
Ja.
Okay, aber okay. Damit hast du ja so ein bisschen, glaube ich, Tobis Frage beantwortet, hoffentlich. Mhm. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Nee, es ist immer die Frage... Manchmal ist es ja auch ganz einfach, wenn du über Freunde da irgendwie reinrutschst und so, aber es ist halt trotzdem, ich meine, wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, was man jetzt schon im Vorfeld ein bisschen gehört hat, wo das alles dann hingegangen ist, dann ist es schon wichtig zu wissen, wie praktisch die Saat gesät wurde.
Ja, ja. Ja. 100%. Das heißt, du hast ab dem Punkt, war dein Leben...
Oh Gott.
Dem Basketball verschrieben.
Ja, ich habe auch gar nicht mehr so, wenn ich in Clubs war, nach Mädels geguckt. Ich habe einen
Ball dabei gehabt.
Nee, also, es ist ja genau mit dem Basketball in den Club rein marschiert.
So, du kommst halt nicht
rein. Ja, nee, aber cooler, also, ne, man muss ja da ein paar Sachen sich überlegen. Also, ne, weil wie kommen auch heute Jugendliche zu diversen Dingen?
Ja.
Man sieht ja verstärkt, dass es nicht mehr so diese Freundschaften gibt, die es früher gab mit, wir treffen uns auf der Straße und spielen irgendwas, bis es dunkel wird, sondern wir gehen in eine Schule, wir gehen nach Hause, wenn wir nicht im Verein sind, holen wir uns unsere Infos übers Internet, was es damals nicht gab.
Ja.
So. Und wenn wir jetzt auf meinen Werdegang schauen, dann war es natürlich auch so, dass da viele Dinge einfach zufällig passiert sind. Mhm. Also angefangen damit, dass in dem Ort, in dem ich auch noch wohne, einmal LA Gear seine Deutschlandzentrale eröffnet hat.
Mhm. LA Gear. Ich glaube, das kennt heute keiner mehr.
LA Gear, die haben ein Modell für Michael Jackson damals gemacht. Ja. Und es gab auch Basketballer tatsächlich, die mit LA Gear gespielt haben.
Das war dieser schwarze Michael Jackson Schuh mit diesen Nieten drauf und so, ne?
Auch, das war LA Gear, auch. Und dann gab's
die an der Seite so dieses gedrehte Leder hatten, ne?
Richtig, das waren die teuersten, die es damals gab.
Ja,
ja, es war crazy. Und auf der gegenüberliegenden Seite war Avia.
Oh ja, ist auch eine sehr alte Marke, die gibt es heute gar nicht mehr, glaube
ich. Haben auch NBA-Spieler unter Vertrag gehabt. Und ich meine, das war auch die Deutschlandzentrale.
Ja.
Die haben sich beide nicht sehr lange gehalten. LA Gear war auch ziemlich verrückt. Also das war für mich ein Ferienjob halt nach der Schule. Und ich weiß noch, als ich da reingelaufen bin, da hieß es so, ja, wir kommen gerade von der Messe zurück, hier liegen die ganzen Schuhe und sortiere die mal zusammen nach Größe und rechts und links. Und die waren schon sehr hässlich halt auch. Also das war so ein Fashion-Ding, so eine Mischung aus, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin mit unserer Marke? Wollen wir jetzt Sport machen oder wollen wir Aerobic machen? Aerobic, oh, ja, 80er.
Das waren die Badeanzüge über den Radlerhosen.
Ja, ja.
Stimmt.
Boah. Und da kam dann tatsächlich ein Schulfreund.
Okay.
Da kam ein Schulfreund dann nach... dem ich ihm erzählt habe, dass ich da gejobbt habe. Und dann sagt er so, du, in Weiterstadt ist Nike.
Okay.
Nike Deutschland. Und da geht richtig die Post ab. Und die brauchen im Sommer Leute im Lager. Ah, okay. Und dann war ich schon auf der Oberstufe. Und dann habe ich in der 12. Klasse meine kompletten Sommerferien dort im Lager gearbeitet. Und da ist dann einfach viel entstanden. Viele Connections und diese ganze Liebe halt einfach noch mehr für den Sport, Basketball.
Aber durch die Schuhe quasi und
durch die Marke? Durch die Marke und wie Nike halt einfach aufgetreten ist damals.
Okay. Ne?
Ich meine, mit Michael Jordan,
yeah.
mit Agassi.
Ja.
Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an die Jeans-Shorts mit den bunten Radfahrerhosen.
Na klar.
Dann ging's
gelb.
Los.
Neongelb war die Radlerhose.
Richtig, dann ging's los mit Fußball. Du bist Eintracht-Fan, ne?
Ja.
Ja. Kennst du Rolf Dohm? Sagt dir der Name Rolf Dohmen noch was?
Stellt er mich bloß.
Ha, Tobi. Ja,
ich habe mich mit Rolf getroffen.
Ich kenne ihn.
Ich habe mich, lustige Geschichte, ich habe mich mit ihm vor kurzem auch getroffen, als Karlsruhe in Darmstadt gespielt hat. Der Rolf Dohmen war damals, der hat praktisch zur selben Zeit wie ich meinen Ferienjob dort angetreten habe. Mehr oder weniger ist er da eingestiegen als, ich glaube, Marketing Manager Deutschland. Der war mal bei der Eintracht auch. Der war sogar mal interimsweise Coach für ein oder zwei Spiele. Der war Manager. Und was ich sagen wollte oder erzählen wollte, ist, dass Deutschland wurde ja im Sommer 90 Weltmeister. Mhm. Das war der Sommer, als ich da gearbeitet habe. Und dann kam irgendwann jemand ins Lager. Wir wussten von nichts. Und meinte jetzt auf jeden Fall alle mal, ihr seid's eh, aber super gut gelaunt sein. Jetzt kommt Andi Möller. Mhm. Der kam damals von Dortmund, die ausgerüstet wurden, erste Saison, zurück zur Eintracht und hatten einen exklusiven Deal mit Nike gehabt, ne, Schuhe. Und das war alles noch so klein. Ich bin mit Rolf Dohmen am Waldstadion gestanden mit einem Promobus. Der war so, ich habe leider kein Foto, ärgert mich. Es war so ein auf Ami-Schulbus gemacht, mhm. aber ich glaube in Rot. Und wir haben einfach, wir zwei, Autogrammkarten verteilt und so Infomaterial zu den Schuhen. Und das war Heimspiel gegen Karlsruhe und ich glaube, deshalb waren wir da, weil der Rolf auch in Karlsruhe früher gespielt hat. Da war so die Connection noch. Und das ist so ein Ding, wo du halt nichts mehr findest. Also geh mal ins Internet und gib das ein, findest du nichts. Muss dabei gewesen sein, muss erlebt haben halt, ne? Genau.
Ja, das ist auch die Generation, die jetzt nicht unbedingt dann alles noch ins Netz stellt. Es gibt bestimmt irgendwo irgendwas, ne?
Ja.
Aber es wird jetzt nicht alles nochmal rausgehauen.
Richtig.
Da sind wir hier.
Ja, ja.
Dann recherchieren wir nach dem Foto mit einem
roten dass Schulbus. Die Geschichten gesammelt werden und sie erzählt werden.
Aber wenn jemand Fotos hat davon.
Ja, dann bitte gerne. Sofort schicken. Das
ist nicht unmöglich. Aber.
Auch. Ja, stimmt. Also, klar, warum sollte kein Eintracht-Fan irgendwo, vielleicht jetzt über den Palken, wenn es jemand mitbekommt, diesen Bus fotografiert haben. Und von mir aus bin ich auch nicht drauf, ist ja egal. Aber das war schon...
Ich würde sehr fein, wenn jetzt irgendwann ein Foto kommt.
War schon ein Erlebnis. Da übrigens anschließend an diese Geschichte, weil wir ja auch noch einen Übergang zu den 90ern gleich wahrscheinlich dann finden, wenn wir mit Basketball abgeschlossen haben.
Hoffentlich.
Und du als Fußballfan und Fachmann wisst ihr ja, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ab Januar nächstes Jahr von Nike ausgerüstet wird.
Ja.
Und wenn du dir jetzt überlegst, dass das 36 Jahre her ist, dass ich da gearbeitet habe und Nike mit Fußball angefangen hat in Deutschland und jetzt plötzlich natürlich aus allen Ecken die Leute kommen und sagen, warum gehen die jetzt von Adidas weg? Warum Nike? Was hat Nike überhaupt mit Fußball?
Drin, ne?
Ja. Ja. Und da sind die jetzt auch so ein bisschen dabei, das aufzuarbeiten. Ich hatte da vor kurzem ein Treffen, sehr interessant, weil die jetzt natürlich auch ihre Historie da ein bisschen zeitzeugenmäßig, ne? Wer war damals schon dabei?
Mhm.
Und ich hatte Schuhe mit beim Training in Walldorf zum Testen mit so Testbögen, wo die Spieler dann ausfüllen mussten. Es war ja alles...
Fußball.
Es war ja alles vor dem Internet. Die haben mir Schuhe mitgegeben, Nockenschuhe, Stollenschuhe und für einen Hartplatz mit Zetteln. Und ich hatte drei Spieler in der Oberligamannschaft und habe gesagt, hier sind eure Schuhe, habt ihr Bock? Klar. Dann haben die 2 Wochen getragen, haben auf den Zetteln ihre Kreuze gemacht.
Geil.
Tragekomfort, Außenmaterial, Scheiße. dreimal mit der Spitze am... Yeah. Pfosten vorbei und was ist denn da los? Nee, und haben die dann ausgefüllt und abgegeben. Das war für Nike so, neben Borussia Dortmund, klar, da hatten sie ja schon ihren Top-Club und auch Schuhe, aber die wollten natürlich auch so ein bisschen in die Breite und rausfinden, was kommt denn überhaupt an von den Modellen. Ne?
Moderne Marktforschung.
quasi. Ja, damals, jetzt, auf jeden Fall. Ich muss
jetzt tatsächlich sagen, meine ersten Fußballschuhe waren Puma.
Ja. Waren auch lange am Start.
Nee, aber das, die haben.
Ja, aber die Marke, meine ich, war lange
am Start. Ja, aber die haben, die waren so breit, die haben, war nichts für mich. Und ich habe tatsächlich auch immer jahrelang, ich habe eigentlich meine letzten, die habe ich noch zu Hause, mit denen ich dann auch immer noch zum Schluss gespielt habe, sind tatsächlich auch, ich habe immer Nike getragen.
Echt? Ja. Krass. Also, weil für mich war auch immer Adidas. War
ja, einfach ja, immer aber klar. Das Ding ist, ich habe irgendwann mal die Nikes angehabt und ich sehe das aber auch bei meinen Kindern. Die müssen halt passen, die müssen an einen Fuß passen. Und manche haben halt ja. Nike-Füße, manche haben Adidas-Füße oder Puma-Schuhe. Ja, das hört sich blöd an. Klar kannst du wechseln oder so, aber es ist halt wirklich so, wenn du. Ich hatte jetzt jahrelang bei meinem Großen war das so, der hat einen Schuh gehabt, ein Modell gehabt.
Ja, ja.
Das hat gepasst und heutzutage, das muss ich jetzt auch mal kurz einen Exkurs machen. Du kannst nicht einfach in den Laden gehen, die Sachen anprobieren und dann kaufst du dir ein paar Schuhe. Es gibt kaum noch Läden, wo du irgendwo hingehen kannst, wo du Fußballschuhe anziehen kannst. Die haben da 5 Stück, das sind dann die besten. Dann hast du hier Predator, dies, alles, was weiß ich was. Und dann, so, same, du, hast, du musst Basketball theoretisch,
übrigens, sag ich nur kurz.
Ja, wahrscheinlich für alles andere auch, theoretisch musst du die ja im Internet bestellen.
Ja.
Und jetzt, wenn du jetzt Kids hast, die so besondere Füße haben, sage ich jetzt mal, weil das ist der Spann ein bisschen hoch ist oder sonst irgendwie, dann hast du das Problem. Du brauchst was passt. Und wenn du ein Modell hast, das passt, dann bestellst du immer praktisch nächste Größe, andere Farbe, was auch immer. Mhm. Der hat auch immer Nike getragen, jetzt ist er dann Verein gewechselt, die haben Adidas.
Da sind wir
und
jetzt.
Dann, ne?
Merkst du, was er gerade macht? Das, Marketing, was du vorhin mit Holland gemacht hast, artet bei ihm jetzt damit aus.
Ja. Entschuldigung, ich und würde gerne im Nachgang so die Zeit nochmal stoppen. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Minute.
Nein, alles gut. Aber weil online bestellen und zurückschicken, sind wir wieder bei den Naturfreunde e.V.
Ja.
Nee, mache ich ja nicht. Wenn ich mir genau zugehört habe, ich gedacht, man hat eins gefunden und dann bestellt man immer das in der nächsten Größe und
anderen
Farbe.
Wenn du die Chance
dazu
hast.
Ich schicke nichts zurück.
Nein, aber es kommt ja auch am Ende dazu, wenn du die Chance dazu hast, gerne.
Aber du hast es schon richtig erkannt. Das ist tatsächlich so. Also ich habe damals auch mit den Coppas angefangen. Als kleine Kinder gab es ja nur Adidas und Puma.
Mhm.
Und zum Schluss habe ich tatsächlich mit den Puma King gespielt. Die fand ich total geil immer. Also ist auch nicht jedermanns Sache, so mit der Zunge da so drüber geklappt. Aber bei uns war ja damals schon das Thema, ist das echtes Leder? Ist das Känguru-Leder? Dann kann ich mich dran erinnern, da gab es ja auch von Adidas und von Puma. Ich weiß gar nicht, ob Nike die jemals gemacht hat. Diese Overalls-Trainingsanzüge. Kennst du noch?
Ja.
Wenn du da den Buddy dafür nicht hattest, hast du ein Problem, weil das an den Beinen, du bist wie in so einen Schlafanzug rein, ne? In Beine war super und dann hast du den Reißverschluss hochgezogen und hast aber gemerkt, oben schlabbert's.
Mhm.
Ne? Also das war schon schwer. Aber gut, ist ein anderes Thema.
Ja.
Models waren wir alle nicht.
Nee.
Kommen wir aber auch noch dazu.
Wobei, tatsächlich, Steve war mal ein
Basketball-Model. Stimmt, ich war
mal im Katalog.
Das wollen wir nicht so vertiefen, aber ja.
Doch. Sir Benny Miles auch.
Genau.
Ja, genau.
Okay, ich habe keine Bilder gesehen, aber ich habe...
Ich kann die posten.
Der Wiegand hat mir ja vom Cedric da diese eine Anzeige geschickt.
Ja, genau. Da war er auch dabei.
Da gab es ja auch noch...
Die Anzeige.
Der Wiegand...
Ja,
die
polizeiliche Anzeige.
Nein. Nee, die Werbeanzeige mit dem Cedric. Da gab es ja auch eine... der Wiegand hört das ja jetzt auch bestimmt. Ist ja ganz neugierig. Ich packe ja auch Dinge heute aus, die ihr noch nicht kennt.
Sehr gut.
Nee. Es gab kurz einen Spieler in Frankfurt, den Mario Kasun.
Ja, klar.
Die Skyliners sind ja ausgerüstet worden von Nike.
Ja.
Und der Mario Kasun hat, ich glaube, auch für den Wiegand und irgendeine Marke eine Anzeige gemacht.
Auch sehr bei dem Miles.
Also so wie ich mich erinnere, Ärger ist übertrieben. Aber ich glaube, der hätte besser gefragt oder hat damals nicht gefragt und die Skyliners haben da halt so ein bisschen rumgemuckt.
Wegen den Fotos, meinst du?
Weil auf der einen Seite Nike und er hat dann irgendwie was für eine andere.
Ich muss auch gestehen, ich kenne den Kasun nur aus dem ich kenne den Kasun nur aus dem Odeon.
Ja.
Wir springen jetzt so ein bisschen, weil wir könnten ja auch werden auch über die 90er Party
Zeit
reden.
Ja,
aber ich kenne den Kasun eigentlich nur aus dem Odeon. Als den größten Menschen im Laden, der sehr viel trinkt.
Okay.
Sorry. Aber dann am nächsten Tag spielen muss. Und dann sagt, ey, sorry, I have to play next.
Da habe ich auch auf jeden Fall noch gute Storys.
Und dann wusste ich so, okay, krass, stimmt, der ist sehr groß, muss ein Basketballer sein. Ja, und dann, klar, der hat auch Fotos für den Wiegand gemacht für Sir Benny Miles.
Mhm.
Und war auch eigentlich ein guter oder ist, ich weiß heutzeutage keine Ahnung, vielleicht ja, da weißt du
mehr. Wenn Liga Basketball Fotos gemacht, dann wird er nicht mehr spielen heute, ne?
Warum?
Nein, der spielt nicht mehr.
So, okay.
Also der Mario war 2 Jahre in Orlando. Der hat sich tatsächlich in der NBA nicht durchgesetzt. Ich glaube, der war Modium kurz. Ich glaube, der wird dort auch Clubs gefunden haben. Der war, glaube ich, mit Dwight Howard damals zusammen. Hatte dann aber eine gute Phase in Europa, als er zurückgekommen ist. Also, ja, der hat unter anderem in Barcelona gespielt.
Genau, der war schon gut.
Ja.
Also, der hat auch seinen Weg gemacht, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt. Aber meine Erinnerung war: okay, ich sehe so einen Typ, der riesig ist beim Feiern, ja, ist ein guter Basketballer, okay, cool.
Ja.
Und dann so, ja, irgendwie war auch so ein bisschen so dieses Chance auf NBA, bla, so, oder Amerika. So.
Erinnere also, ich mich sogar dran.
Ja. Also ja, genau. Das Ding war, dass damals Skyliners zweite oder dritte Saison, das ist jetzt auch so ein, naja, Insider, weiß ich nicht, hat sich halt auch rumgesprochen dann damals. Die Skyliners haben Euroleague gespielt und die Spiele waren donnerstags. Weiß nicht, wann die gespielt haben, die Uhrzeit. Und danach sind viele Spieler, überwiegend die Amis im Team, aber auch Deutsche, ins Kinka auf die Hanauer Landstraße, weil da hat die Band ja gespielt. Mhm. Und da sind auch die Mädels vom Dance-Team gewesen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe damals einen Corsa gefahren und Robert Maras, 2,13 Meter, deutscher Nationalspieler, saß auf dem Beifahrersitz bei mir. Sah schon lustig aus. Wir sind dann zusammen ins Kinga. Ich glaube, er ist aber, ich musste arbeiten am nächsten Tag. Ich meine, die hatten dann frei oder abends erst trainiert am nächsten Tag. Der ist dann mit dem Taxi heimgefahren oder mit anderen Leuten. Aber das war eine Zeit, eine sehr interessante Zeit, weil die Skyliners das mitbekommen haben, dass es der ein oder andere Spieler übertrieben hat, was dazu geführt hat, dass man darüber nachgedacht hat und es dann wohl auch teilweise durchgezogen hat, dass man keine Single-Amis mehr verpflichtet.
Das, wow, okay.
Sondern darauf achtet, dass die mit Family hierher kommen.
Krass.
Um die so ein bisschen zu disziplinieren. Ich meine, das sind junge Leute, junge Menschen, die sind in Europa, die wollen auch ein bisschen Spaß haben, nicht nur ihren Sport, nicht nur die Halle. Keine Ahnung, was da jetzt alles
das
war.
Das ist schon eine krasse, das geht schon auf Ebenen, wo man sagt, okay, das ist, aber ja.
Also das ist das, was mir von einigen damals auch erzählt wurde und ich kann mir es sehr gut vorstellen und es ergibt auch Sinn, ne? Dass dann die vielleicht gesagt haben, du, ich meine, in der NBA ist das ja auch so, dass immer mal wieder ein Spieler eine Affäre hat. Selbst der Coach von Miami Heat hat eine Frau aus dem Dance-Team geheiratet. Die sind jetzt getrennt, aber ne, so passiert das halt. Immer mal wieder.
Man darf es ja auch nicht vergessen, es sind halt auch alles Menschen, ne?
Ja.
Also das ist ja, und gerade, ich meine, ich hatte neulich gerade so ein Gespräch, ne, wenn die Kids so in Leistungszentren, jetzt, da ging es um Fußball, sind, aber wenn du dann sagst, okay, du hast halt deine ganze Jugend praktisch mit diesem Leistungssport verbracht und hast das nicht, was die anderen Kids oder Jugendlichen irgendwie erlebt haben und dann kommt halt irgendwie so eine Phase im Leben, vielleicht später, wenn du älter bist oder du kommst aus Amerika, ne, hast nicht mehr diese Verbindung und so, dass man dann sagt, okay, irgendwann bricht dann doch der Damm, aber das ist auf einer gewissen Ebene ist es auch nachvollziehbar, nur wenn du dann auf dem Level bist, dann musst du dann halt irgendwo, ich glaube, vielleicht ist es sogar sowas, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt.
Ja, ich glaube, in Amerika ist es einfach nochmal eine andere Nummer, weil die Jungs ja teilweise dann nach Europa kommen, wenn sie es in die NBA nicht schaffen, frisch vom College. Und College Life ist auch crazy. Und das heißt, die kommen hierher und die machen nichts anders, als was sie zu Hause in Amerika gemacht haben. Das ist für die ganz normal. Und wie gesagt,
nur ohne studieren.
Du kannst es denen ja auch nicht verübeln. Wenn sie denn halt Single sind, dann haben sie halt ihren Spaß. Ja. Der eine übertreibt es, der andere kennt die Regeln. Das ist
im echten Leben, ne?
Ja.
Das kennen wir. Aber jetzt eine kurze Frage, weil wir sind jetzt bei den Skylines. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich versuche, immer den roten Faden zu finden. Aber wie bist du von Nike dann in diese Skyliner-Bubble gerutscht? Oder beziehungsweise wie war denn da der Übergang? Also.
Ja, gut, die Skyliners, das kam ja erst später. Also, ne, ich bin ja bei Nike nur 2 Jahre gewesen während meiner Schulzeit. Danach kam der Zivildienst, Ausbildung und alles. Und klar, Basketball immer noch dabei gewesen. Auch dann selbst gespielt irgendwann, unterklassig in einem Team. Da dann tatsächlich auch einen Wiegand kennengelernt, der bei uns gespielt hat im Ort. Und Oberliga damals war schon gut vom Niveau
Mannschaft
her.
Mannschaft oder der Wiegand?
Nee. Also ich meine, gut,
du sagst gerade unterklassig.
Wiegand, hör zu, muss ich aufpassen. Aber
du sagst gerade Oberliga. Das ist nicht unterklassig.
Nein, ja gut, damals war es
unterklassig.
Das ist eigentlich wie beim Fußball. Also ich glaube,
guck mal,
es ist ganz einfach. Also ne, in den 90ern, ich habe letztes Wochenende mir ein Oberligaspiel angeguckt.
Ja.
Das ist wie beim Fußball.
Ja.
Das Spiel ist schneller geworden, die Jungs sind athletischer.
Ja.
Man kann das nicht mehr vergleichen. Aber Patrick war auf jeden Fall eine Verstärkung, war ein Leistungsträger, war ein Scorer.
Echt?
War ein Großmaul, war ein Sturkopf.
Ja, okay. Immer wieder.
Ja, aber da muss ich euch nichts erzählen und ich glaube, da kann er auch drüber lachen. Ich habe auch noch ein Highlight vom Wiegand vom Streetball an der Messe. Das schicke ich aber niemanden auf dem Handy.
Okay.
Aber es gehört auch zum Streetball dazu mit Trash Talk und so weiter und so fort. Zurück zum Thema Skyliners und das ist dann eigentlich so gewesen, dass ich tatsächlich irgendwann einen Ami kennengelernt habe durch Zufall auf einer Party und der mich dann mitgenommen hat nach Langen. Da gab es eine Housing Area, wusste ich bis dahin auch nicht. Und ich war davor schon 2-mal in Amerika oder 3-mal sogar. Und da habe ich mich schon in dieser Housing Area komplett zu Hause gefühlt. Ne? Mhm. Weil ihr kennt ja diesen Lifestyle von den Amis. Du fährst da rein, da gab es keinen Zaun. Es war ja alles vor 9-11, es war alles offen. Im Sommer, da war ein Jugendzentrum, da war eine Shopette. Die war sonntags auf. Kannten wir damals nicht, dass ein Geschäft sonntags auf hat.
Ja. Da musst du mal reinziehen, ne?
Ja, gut,
sonntags hat sie jetzt auch noch nicht, aber trotzdem.
Vor allem war das Beste in dieser Housing Area, dass die Leute, die in der Shopette gearbeitet haben, hatten wenig zu tun. Die hat das auch nicht interessiert, ob da ein Deutscher mit Dollars reingekommen ist und hat gesagt, er nimmt jetzt 5 Gatorades mit. Die waren ja froh, dass sie Arbeit hatten. So.
Ja, ja.
Für uns war das cool, weil wir haben dann gesagt, wir fahren nach Langen am Wochenende Basketball spielen, nehmen ein paar Jungs mit und ja, guckt halt mal, dass er vorher ein paar Dollars wechselt auf der Bank und dann könnt ihr euch da was zu trinken holen oder Doritos. Gab's ja damals bei uns auch noch nicht. Auf jeden Fall hast du dann Basketball gespielt, dann waren überall Barbecues und die Musik lief und ne, 90er R&B, Hip-Hop, was damals halt alles war. Und ich erzähle den Leuten immer, wenn ich so zurückblicke auf diese Zeit und die sagen, wir sind so veramerikanisiert worden schon, dann sage ich so, ja, okay, in irgendeiner Art und Weise schon, auch was das Thema Kapitalismus angeht. Aber stellt euch einfach mal vor, wir im Westen wären nach dem Zweiten Weltkrieg von den Russen besetzt gewesen. Was hätten wir da mitgenommen?
Ja.
Man kann ja über Kulturen sagen, die gibt mir nichts oder ich finde das übertrieben, aber andersrum, keine Ahnung. Ja.
Ja.
Dann bin ich auf jeden Fall irgendwann, weil ein Amerikaner, der oft in der Housing auch war, bei Freunden, der hat in der Mannschaft in Langen gespielt und TV Langen war damals 2. Bundesliga. Die war sogar noch
auch öfter,
die war sogar noch eingleisig in der Georg-Sehring-Halle, altehrwürdig. Gibt's auch geile Geschichten, die heute keiner mehr. Langen hatte auch so viel Tradition.
Langen war schon immer so eine. Ich will jetzt nicht sagen Basketball-Hochburg, aber es war schon eine
Rick Stafford. Talent.
Ja,
zum Beispiel.
Komm ich auch gleich dazu. Also
war eine Talentschmiede.
Es gab vor den Skyliners im Rhein-Main-Gebiet die Eintracht.
Ja.
Ich glaube, Hanau war mit Abstand auch, konnte man sagen, okay, da haben auch immer mal Amis gespielt. Hanau waren viele Amis.
Ja,
und halt Langen. Genau. Und Langen hat in dieser alten Halle ja sogar mal Bundesliga gespielt.
Genau.
Mit Joe Whitney damals noch.
Ja.
Und tatsächlich haben die Seattle Supersonics mal ein Preseason-Game in Langen gemacht und die Spieler haben...
In der Halle?
Ja. Und die Spieler haben... Ein ehemaliger Coach hatte Connections und hat die hierher gebracht. Ich kann euch nicht mehr sagen, gegen wen die gespielt haben. Ich habe die Story nämlich auch erst im Frühjahr letztes Jahr gehört. Aber ne, dieser Family-Vibe, der damals da geherrscht hat in Langen, also ihr müsst euch überlegen, dass diese NBA-Spieler aus Seattle nicht im Hotel geschlafen haben, sondern bei den Familien haben die Spieler übernachtet, als die hier waren. So geil.
Ja.
Und dann bin ich halt da in die Halle. 1-2 Jahre, weil ich bei einem nicht kommerziellen Radiosender sonntags in Rüsselsheim eine Sportsendung moderiert habe. Ein Freund, ein Arbeitskollege von mir hat mich gefragt, ob ich das machen möchte, weil er wusste, dass ich basketballaffin bin und so weiter und so fort. Und dann war ich in Langen, habe ich ein bisschen NBA gemacht, habe ich ein bisschen Langen gemacht und dann kamen halt diese Infos über die Skyliners. Die kommen jetzt nach Frankfurt. Erste Saison Skyliners, Pressekarte, berichtet und dann haben die Leute gesucht und dann bin ich da praktisch gelandet. Ne? Dann bin ich bei den Skyliners gelandet und dann so als Externer, was man halt so machen kann. Ne? Bisschen geschrieben, konnte ich immer schon.
Okay, das heißt Presseberichte geschrieben?
Internetredaktion.
Ja, okay, genau.
Ja,
okay.
Also einen Pressesprecher hatten die tatsächlich. Das war der Sammy Bargat, der heute übrigens auch immer noch beim HR arbeitet.
Ja.
Den hört man manchmal bei Nachrichten. Internetredaktion, Interviews mit Spielern. Na, ein bisschen was wusste ich ja.
Ja.
Na, kann ein bisschen Emotionen rein in die ganze Geschichte. Und moderiert bei diversen Events. Tatsächlich auf dem Weg hierher zu euch ist mir eingefallen, die, wie hieß sie, Ann-Kathrin Linsenhoff, eine ganz bekannte Dressurreiterin, hat hier hinten in Kronberg irgendwo einen Riesenhof. Und die war bei den Skyliners mal als Sponsor, meine ich, oder irgendwie mit drin. Die hat ein Wochenende gehabt. Da waren wir auch mit den Skyliners, da haben wir einen kompletten Court aufgebaut. Mit diesen komischen Plastikmatten, die man ineinander steckt.
Ja.
Ja, und dann den School Cup moderiert irgendwie so, den die dann eingeführt haben vor den Bundesligaspielen, wo Schulen gegeneinander spielen. Und dann ist irgendwann der Hallensprecher ausgefallen in den Playoffs. Kannst du das machen?
Ja. Hm, okay.
Und es war im Grunde auch kein anderer da und ich habe es mir zugetraut. Und
aber Hallensprecher heißt ja auch nicht, dass du oben in der Kanzel sitzt und
du sitzt auf der Technikbühne. Du sitzt auf der. Also es ist ja so, dass du beim Basketball als Hallensprecher schon viel machen kannst, was du beim Fußball nicht kannst. Beim Fußball gibt es irgendwie so dicke Bücher vom DFB. Da kannst du wenig Emotionen reinbringen. Da musst du dann auch wissen, wenn was passiert, jetzt geht ihr bitte zu Ausgang C. Da nimmt euch die Polizei in Empfang und begleitet euch. Lauter so Sachen halt. Ja,
okay. Ja klar.
Und beim Basketball ist es so, du hast am Kampfgericht unten jemanden sitzen. Das habe ich am Anfang gemacht, der nur die Fouls ansagt und die Wechsel.
Ja.
Der muss neutral sein. Wenn der parteiisch ist, gibt's Ärger.
Ja.
Mit Strafen verbunden. Und der Hallensprecher ist halt der Hype-Man. Der halt zwar auch einen Ablaufplan hat und wissen muss, in der Auszeit tanzt das Dance-Team, in der Auszeit machen wir unten Spiele, in der Auszeit geht's nur um das nächste Wochenende oder es werden Sponsoren, ne, angekündigt oder irgendwas. Aber du kannst im Grunde jeden Spielzug kannst du mitgehen.
Mhm.
Und halt auch deine Stimme einsetzen. Ob das in der Verteidigung ist, du darfst, wenn der Gegner im Angriff ist, darfst du bis zur Mittellinie, übrigens nur, Defense oder ähnliches oder klatscht jetzt oder was auch immer du dir halt einfallen lässt.
Ne? Anfeuern quasi, dass das Publikum
genau, mitmacht. Dass das Publikum mitmacht, aber nur bis zur Mittellinie, dann musst du die Klappe halten. Und im Angriff kann dein DJ, der ja da oben neben mir sitzt, mehr oder weniger, kann Musik spielen und auch bis zur Mittellinie, da muss Ruhe sein. Aber dann kannst du halt Gas geben.
So fängst du fertig danach, oder?
Also es gab eine Serie, eine Finalserie gegen Bamberg und ein Pokalspiel, wo wirklich krasse Stimmung in der Halle war. 5000, Halle voll. Und da habe ich einmal so ausgeholt mit der Stimme, dass mir danach fast schwarz vor Augen geworden ist und ich dann wirklich mich dann auch so mal kurz an einem Stuhl festhalten musste, weil ich gedacht habe, nee, geht nicht. Also wir hatten bei den Skyliners mal ein Maskottchen. Der ist, kennt ihr diese von den Harlem Globetrotters, diese Inflatables, wo ja, die dann so drin rumhüpfen die drehen sich innen und oder das Maskottchen dreht sich und du denkst, das Maskottchen hüpft auf den Kopf, aber der drinne steht noch normal.
Ja.
So eins hatten wir mal und jetzt kommt's. Fun Fact, auch geil, wissen nicht viele. Jetzt kommt's raus.
Endlich, hier.
Wir hatten in Sigis Bar, wir hatten so ein Maskottchen und irgendwo, weil das hat ja eine Dauerbelüftung gehabt, also da ist ja irgendwas strommäßig drin unterwegs gewesen, dass das
aufgeblasen wird.
Genau.
Ja, genau.
Der Typ, der drinne war, hat geschwitzt. Ich werde die Bilder nie vergessen. Der Typ, der da drinne war, hat geschwitzt. Und irgendwo war ein Draht nicht mehr so richtig isoliert. Oh. Und der ist mit dem Ding in Kontakt gekommen. Hm. Und dann hat er das aber geschafft, seinen Auftritt noch zu Ende zu bringen. Ist dann ganz langsam raus durch diese Öffnung, wo immer so Backstage-mäßig die Helfer ihre Brötchen gegessen haben. Und dann habe ich nur mitbekommen, dass der einen Stromschlag bekommen hat.
Wow.
Der musste wirklich zum Check ins Krankenhaus. Das war kein Spaß.
Also erstmal Hut ab, er hat seinen Auftritt zu Ende gebracht. Was ein Held.
Ja.
Nee, ehrlich, das meine ich nicht.
Grüße, falls du das zuhörst.
Grüße gehen raus. Grüße gehen raus.
Das ist echt krass.
So. Hat er es danach noch weitergemacht?
Nee, der hat das nee. Das haben wir dann natürlich uns angeschaut und haben gesagt, das ist... Also gut, in dem Moment, du musst dir überlegen, das Ding war schon sauteuer, ne? Also ich glaube, das war so 2.500 Euro hat es gekostet.
Das und Kostüm,
der, ne? Ja. Er. Ja. Also, ja. Und du rechnest ja nicht damit, dass sowas passiert.
Ja.
So. Aber in dem Moment...
War da noch Garantie drauf? Ich meine,
bei so keine Ahnung. Aber in dem Moment, wo sowas passiert und du dir dann überlegst, was wäre gewesen, wenn, ne?
Yeah.
Das ist halt schon crazy. Und ja, dann haben wir halt gesagt, das ist glimpflich vonstatten gegangen.
Mm.
Genau. Aber wie lange warst du Hallensprecher?
Also ich war bei den Skyliners von der ersten Saison bis 2014 und richtig Hallensprecher war ich von 2008 bis 2014. Und 6 Jahre aufgehört in einer wirklich schwierigen Saison, wo wir am letzten Spieltag erst den Klassenerhalt damals geschafft haben. Bisschen ausgepowert, also kein Burnout gehabt oder so, aber das war dann auch für mich so die Zeit, wo ich tatsächlich auch ja außer meinem normalen Job am Wochenende immer mal ja noch 3 Kids hatte dann zu Hause, die klein waren. Die auch immer mal mit waren, auch die Frau dann so, weißt du, ganz klein, so mit Maxi-Cosi direkt und die haben dann immer auch alle einen Strampler bekommen von den Skyliners, war schon geil. Aber ich dann gesagt habe, ich brauche mal eine Pause.
Und vor allem die Jobs waren ja am Wochenende, ne, wenn die Spiele sind. Dann
genau, immer. Genau. Ja. Also in der Regel waren das Sonntags-Mittagsspiele.
Mhm.
Wenn du dann samstags-abends teilweise in der Firma Spätschicht gearbeitet hast noch. Dann sonntags mittags, da war das Wochenende dann auch wieder vorbei. Ja. Genau, aber dann das Ende bei den Skyliners war ja für mich nicht das Ende beim Basketball. Wir haben uns ja dann auch kennengelernt, haben wir ja drüber gesprochen.
Ja.
Bei den 069 Open.
Ja. Genau, da konntest du das in deine Bewerbung mit reinschreiben mit den Skyliners, dass der Wieland dich dann.
Naja, wir hatten ja.
Der hat schon deswegen genommen.
Ich habe das ja immer, also abgesehen davon, dass ich den Wiegand ja zu der Zeit schon 15 Jahre kannte.
Ey, warte mal ganz kurz. Ich hab von euch Fotos gemacht. Kann das sein? Hast du die interviewt?
Was, wen die?
Bei den Wiegand, 069 Open?
Ja. Hattest du die vor dem Turnier interviewt?
Er hat moderiert dort.
Ja, aber ich habe von, es war, ich muss zu Hause mal gucken.
Ja.
Weil es war vorher, gab es so ein kleines Interview. Ich war nicht sogar der Karl da und hat es noch gefilmt irgendwie. Ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall.
Nee,
oder hat der den, oder der das Interview gemacht?
Ich weiß nicht. Also wir hatten einmal, ich war bei einem Vortreffen dabei. Das war unten beim, also zum Event. Das war unten beim Cookies um die Ecke. Mhm. Und dann hatte Halle. Ich aber mit dem Wiegand, weil ich das so geil fand, so diese Tournaments und diese Idee, habe ich mit dem Wiegand und mit dem Sven habe ich gesagt, du, ich kann hier ein bisschen über mein Netzwerk auch euch noch was also dazu beitragen, dass es ein bisschen bekannter wird. Ne? Ja. Also Shoutouts von Skyliner-Spielern dann auf Facebook gestellt und dann hatte ich den den einen von der Frankfurter Rundschau zum Wiegand geschickt für einen Bericht in der Rundschau, den, oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der auch immer über die Skyliners geschrieben hat und ja.
Nee, ich hatte nur in der Halle vorher, haben die so ein irgendwas, ich, vielleicht war es der Karl sogar, dass die sowas Kurzes gefilmt haben oder sowas. Dann
war der Karl, also, war der Karl, hat der die Videos gemacht bei dem Turnier?
Ja.
Und so Highlights und so?
Ja, ich glaube.
Von dem habe ich damals was bekommen im Nachgang.
Hängt hier auch schon irgendwo.
Ja. Hängt auch in der Wand hier.
Nee, ist mir nur kurz eingefallen, weil ich weiß, dass im Vorfeld, weil der Wiegand hat mich gefragt, kannst du ein paar Fotos einfach machen? Und
da war ich nicht dabei.
Dann war im Vorfeld, bevor, also nicht im Vorfeld Wochen vorher, sondern bevor das angefangen hat, an dem Tag in der Halle mit dem Sven und mit dem Wiegand haben die da gesessen und haben irgendwie so ein kurzes Interview gemacht. Und davon habe ich, glaube ich, ein paar Fotos gemacht. Aber ich dachte, du wärst vielleicht gewesen.
Aber, nee, okay. Nee, aber ja, das 2014 und 2015 war ich dabei.
Genau.
Mitten, da habe ich auch den Steph kennengelernt, den DJ Steph.
Ja.
Grüße gehen raus. Auch ein cooler Typ, auf jeden Fall.
Ja, war auch eine geile Zeit. Also
ja.
Auch die ganze Geschichte so, das werden Leute, die hier zuhören, ja gut, einige werden vielleicht dabei gewesen sein, aber die anderen auch nicht. Aber es war auch eine coole Geschichte. Also das Ganze, so dieses, ich sag mal, Turnier, nee, nicht Turnier,
ja, das war so die Fortführung, ich sag mal so, das war eigentlich die Fortführung dessen, was gestartet ist. Also Wiegand, kannst du mir gerne schreiben, wenn du es anders siehst, aber mit der Streetball Challenge ist
das
ins Rollen gekommen.
Genau, das war die Nachidee davon.
Teams aus anderen Städten.
Ganz genau.
Da ist eine Community entstanden.
Ganz genau.
Auch natürlich im Nachgang mit, wir gehen noch in die Clubs und so weiter und so fort. Und das
100%.
Die Kontakte.
Dass es weitergeht, weil es war irgendwann vorbei. Da können wir auch gleich schon mal kurz drauf.
Ja, das war. Weil die Leute älter geworden sind, Jobs gewechselt haben, Kinder gekriegt haben. Und das ist ja auch Aufwand gewesen, ne?
Das auch, ne? Ich meinte nur gerade, dass auch diese Streetball-Kultur, die du ja auch hautnah miterlebt hast.
Ja.
Ich glaube, diese gestartet war das Adidas, ne?
Ja, ja. Genau.
Zuerst. Und dann war es dieses NBA Sprite-Ding.
Ich glaube aber, Adidas war immer
3 gegen 3.
Dabei.
Ja, Adidas also war 93. Damit ging es, glaube ich, los. Mhm. Die haben ja auch richtig Logos mit Streetball 3 gegen 3.
Ja,
das war ja so ein bisschen der Anfang.
Und es war, genau, und es war damals ja der einzige Deutsche, der in der NBA gespielt hat, der Detlef Schrempf.
Ja, genau.
Schrempf, sage ich Schrempf, schon.
Ja.
Detlef, er spricht sich, glaube ich, selbst so aus, sein Name.
Ist so.
Der hatte immer so diesen Ami-Akzent gehabt, den keiner verstanden hatte, warum er plötzlich nicht mehr
normal. Verlernt halt.
Ja, verlernt. Genau. The Dead, The Threat.
Genau,
der. Und die Kemba Mutombo mit einer eigenen Kollektion,
der in der
NBA gespielt hat.
Eigentlich Schuhe und Trikots und
genau.
so.
Genau. Da kam auch damals so ein bisschen diese African Vibes mit rein, von den Farben und den Mustern.
Genau. So ging es los, dann kam eigentlich NBA mit Sprite. Und das waren dann schon 5 gegen 5. Aber ich glaube, der Gedanke war damals so dieses Streetball-Ding reinzubringen, weil Leute, die nicht im Verein spielen, können trotzdem ein Team gründen oder ein Team zusammenstellen, um an einem Tournament teilzunehmen. So.
Ja, aber ich als Nicht-Basketballer einfach so, da sind wir mit diesem Vibe, was du gesagt hast, auch als du lang unterwegs warst. Ich glaube, dass tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt an die Telekom oder Tele-D1, was weiß ich, was
genau,
wie die
alle,
Obi Baumarkt oder was weiß ich was.
Oh, ich hab's auch noch, Obi Biberbeats.
Ja, dass man halt, nein, aber dass halt diese Firmen halt erkannt haben, was du auch gesagt hast, Basketballer sind cool. Du hast ja halt nicht beim Fußball gehst du auf den Platz und kickst. Mhm. So, da hast du mit Musik das Ganze drumherum.
Übergreifend, Zielgruppen.
Ja, du hast halt, da kommen halt die Leute, die dort spielen, dann kommen die Kumpels und die Mädels und alles und dann hast du Musik, dann hast du Auftritte, dann hast du den Center Court, dann hast du, wie du gerade gesagt hast, als Hallensprecher, hast du ganz andere Möglichkeiten gehabt, da Stimmung zu machen und das zeigt ja auch damit, dass es ein bisschen lockerer ist und dann hast du dieses, das ist eher wie, das kenne ich von meinem Vater, das ein Happening.
Ist aber so,
das Wort, ja.
Ja, ist ein Family-Event.
Ja, genau. Du gehst halt hin, du kannst mit der ganzen Familie dahin gehen und es ist halt schon ein ganzes Stück cooler.
Ja.
Du bist draußen und alle spielen und du hast halt diesen amerikanischen Vibe mit drin, die Musik spielt und alles drum und dran. Also ich war ja Fußballer und ich war ja da als Coach dabei, weil ich nicht gespielt habe. Es hätte niemandem geholfen. Aber es war so, es war immer cool, weil du hast immer Spaß gehabt, weil die ganzen Leute, ja, das hast du auch gemerkt, das sind immer, das ist auch so eine gewisse Community, die da zusammenkommt. Da gab es zwar natürlich auch viele Rivalitäten und so, dann kam Wiegand auch mit diesen, da gab es ja diese, sag ich mal, diese Champions League, diese Teams, die halt auch von teilweise von Firmen gesponsert wurden,
ja,
wo dann halt auch richtig spektakulär, mit dem Cedric zum Beispiel oder so, wo dann richtig spektakulär Basketball gespielt hat, auf einem krassen Level.
Ja.
Dann hast du halt aber, ich sag mal, die Normalos oder die auch ein bisschen besser mit diesen verschiedenen Ligen, dass die sich anmelden konnten und da war für jeden was irgendwie dabei und das ist halt so, ich meine ganz ehrlich, wenn du auf ein Fußballturnier gehst, dann kriegst du deine Bratwurst, deine Rindswurst und fertig so und das war halt schon viel, viel mehr und ich glaube, damals haben halt tatsächlich, würde ich das jetzt so interpretieren, auch die Firmen erkannt, was die damit erreichen können,
ja,
und jeder hatte dieses Leibchen mit Telekom an und was auch immer. Guck mal, wir bis heute wissen wir das alles noch. Ich habe, glaube ich, sogar noch welche zu Hause oder so. Und du hast halt immer irgendwie dich drauf gefreut. Guck mal, wir sind in andere Städte gefahren. Gut, der Wiegand noch mal extrem, aber selbst wir sind ja nach Köln gefahren und dann sonst wohin, um einfach diese Stimmung zu haben und dieses Drumherum und dann das Finale zu sehen und so weiter. Also es war schon für Nicht-Basketballer auch geil, einfach dabei zu sein.
Ja, ne? Also um so ein rundes Ding da draus zu machen, nochmal zu den Anfängen von der Streetball Challenge. Mhm. Wir hatten halt den ersten Boom, 92 mit, also eigentlich 91 Michael Jordan, erste Meisterschaft mit den Bulls, 92 das Dream Team in Barcelona, direkt zur Prime Time für uns, live im Fernsehen.
Aber du meinst Basketball?
Ja.
Genau, okay.
Ne? Ja, ja. Und 93 ist Deutschland dann Europameister geworden.
Mhm.
Weil du ja sagtest, dass die Jugendlichen, die Kids damals, wenn die nicht im Verein waren.
Genau.
Bei diesem ersten Boom sind über diese Happenings mit Jordan, Dream Team, Deutschland-Europameisterschaft, sind die ersten dann über den Streetball, haben die Feuer gefangen, so in die Vereine gegangen.
Genau.
Ja, ja. Und damals war das halt aber auch noch so, dass das ging sehr schnell. Und wir hatten halt miefige Turnhallen. Selbst Bundesliga-Teams haben in so Turnhallen noch gespielt. Und wir hatten damals eigentlich ähnliche Probleme wie jetzt.
Auslinie und Bank.
Direkt, ja, ja.
Genau.
Auslinie war praktisch die Wand.
Genau. In der Marburg.
Auslinie, drei Linien gibt es nicht.
Bei uns waren Körbe direkt an der Wand.
Ja, ganz
wir hatten diese alten Turnmatten. Da, die neben den Handballtoren dafür gesorgt haben, wenn du am Handballtor vorbeigeworfen hast, dass die so abgestoppt wurden, die Bälle, und nicht vor das Rohr zurückgeflogen sind. Und wir sind, weil wir die Körbe an der Wand hatten, sind wir diese Matten hochgerannt, um
die
reinzutanken.
Ja.
Also, wir hatten damals ähnliche Probleme, wie wir sie jetzt haben. Wir haben jetzt den nächsten Boom. Wir haben wieder viele Jugendliche, die nicht unbedingt im Verein sind oder im Verein wollen. Und es fehlt an Hallen oder Plätzen im öffentlichen Raum, wo man die unterbekommt.
So, und jetzt ist die Frage, wo sind jetzt die Streetball-Events?
Lass uns ganz kurz, bitte Tobi, merkt ihr die Frage? Ich will nur ganz kurz das abschließen. Nein, ich will nur kurz abschließen, was Holger sagen wollte. Wie es dazu kam mit den ganzen Turnieren.
Mhm.
Dass wir die Story noch ganz kurz schließen.
Ja.
Weil der Hype kam dann.
Mhm.
Und dann sind diese Turniere entstanden. Also Adidas waren die ersten, glaube ich, mit diesem, die hatten sogar ein eigenes Logo mit Streetball.
Ich hatte die Schuhe.
Die hatten eigene so Schuhe, genau.
Weiße, ja.
Es gab...
Mit Orange dabei.
Schwarz. Orange, sie hatten Schwarz. Basketball auf der Lasche, glaube ich. Oder sowas.
Ja, und auch diese Figur war doch auch drauf.
Ja, genau. Es gab quasi eine Streetball-Figur, nenne ich es mal. Ne?
Und Kollektion.
Genau.
Und Kollektion, weil die auch auf den Körben oben waren. So, das ging los. Und Tobi hat ja vorhin dazu was gesagt. Dass, genau, es war ein Happening. Ne? Es gab da DJs, Breakdance auf dem Center Court.
Curtis Blow war da.
Genau, es waren wirklich Stars dort. Mhm. Das wurde groß aufgebaut, dann kam dann, haben die irgendwie gemerkt, vielleicht ist 3 gegen 3 nicht so interessant, dann kam 5 gegen 5, Teddy der 1, genau.
Und nochmal.
Erst war es Telekom, dann später war es sogar NBA ja. mit Sprite und so.
Ja, ja. Und nochmal, klassische Medien halt, ne?
Ja, ja, genau.
Da gab es ja, ja. Infos im Radio, hin und wieder mal sogar in der Sportschau oder im Sportstudio und auf
Blatt.
Bisschen DSF, ja, aber jetzt, ja. Ich sag jetzt diese deutsche Geschichte, so, yeah. Streetball, yeah. Bravo Sport und so yeah, Sachen halt, genau. Ne? Da waren dann Berichte drin.
Aber es war ein Riesenhype.
Ja, DSF ja. hatte doch auch die Berichte über die Streetball.
Ja, voll. Und alle, die Bock auf Basketball hatten, wussten, okay, da geht was. So, und ja. das ist passiert.
Ja.
Aber ganz
okay,
kurz.
Dann, bevor ich diese Frage stelle, ist aber, ja okay, willst du es erst, wie die aufkamen?
Nee, ich beantworte sogar gleich, fragen, wie die ich weg, beantworte sogar die gleich deine Frage.
Ich würde die eine davor schieben. Nee. Jetzt.
Dann schieb sie jetzt davor?
Ja, weil dieser Hype kam und hat praktisch die Leute bedient.
Mhm.
Und irgendwann ist der Hype halt weg gewesen. Weil dann sind ja. auch die ganzen
genau,
die dieses Turniere weggekommen. Und der Wiegand, ich meine, wir haben uns ja auch mal mit dem Wiegand ja. ohne Mikrofone auch mal drüber unterhalten und so weiter und so fort. Ne? Weil das dann auch nicht mehr so einfach war, das Ganze zu machen, auf ja. die Beine zu stellen. Es war ja nicht unbedingt in erster Linie seine Wahl dann. Irgendwann wird es halt dann zu viel und man kann nicht mehr alles stemmen, aber dann sind die auf einmal weg gewesen. Das mhm. heißt, es dann automatisch, der Hype ist dann vorbei. Oder ist dem Ganzen von außen irgendwie bewusst, unbewusst ein Riegel vorgeschoben worden oder wie auch immer? Oder mhm. gab es da einen anderen Hype? Oder?
Es haben sich, ich würde es mal so sagen, es haben sich Dinge einfach verändert mhm. mit der Zeit. Natürlich auch gesellschaftlich. Irgendwann war dieser Rap, den wir damals gehört haben, auch nicht mehr zwingend da beim Basketball involviert.
Ja. ja
da gab es dann andere Musik.
ja.
Verschiedene Einflüsse einfach, die da drauf eingeprasselt sind. Und natürlich auch neue Dinge, die dazugekommen sind.
Mhm.
Wie 3x3, was ja jetzt auch, ne, ich meine, die Damen haben bei Olympia in Paris Goldmedaille gewonnen. Das ist ja schon eine andere Art des Streetballs, in Anführungszeichen, genau, wenn man es überhaupt sagen. Streetball nennen kann, weil das wird sowohl in Parks bei Turnieren gespielt, als ja. auch professionell.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es hat ein anderes Level erreicht. Ohne Spaß. Ich habe mich auch vor kurzem selbst damit beschäftigt. Dieses 3 gegen 3.
Ist viel schneller
alles. Abgesehen davon, dass es olympisch geworden ist.
Mhm.
Was man nicht gedacht hätte. Ne? Also alle waren froh, dass Basketball olympisch ist. So. 3 gegen 3. Was wir früher beim Adidas Streetball-Turnier gespielt haben. Nicht in der gleichen Form, aber mhm. ist einfach olympisch.
Okay, dann lasse ich jetzt mal den Bürgerlichen hier raushängen. Das ist ja schön und gut. Aber was ist mit den ganzen Menschen, die es halt einfach just for fun gespielt haben?
Das stimmt, ja.
Ich, also, ne?
Das stimmt, diese Turniere.
Das erklärt mir ja trotzdem nicht, warum das dann auf einmal weg war. Meine Vermutung ist einfach, dass die das Geld, was dahinter steckte, um diese ganzen Sachen zu finanzieren und zu organisieren, dass diese Firmen halt dann andere Schauplätze ja, gefunden haben, um das zu machen. Weil dadurch ist
das
es
stimmt.
Dann, ich meine, ganz im Ernst, jetzt überleg mal dieses eine Turnier, das ich im Kopf habe, wo wir uns die T-Shirts gemacht haben und alles drum und dran.
Ja. Das auf war 5 gegen 5 Messe.
Auf der
fünf
Messe. 5
gegen 5 Messehalle. Das
komplett
war, glaube ich,
hinten die Messe, alles voll.
NBA Sprite war das, ja.
Nee, das war Telekom.
Da habe ich auch noch Videos auf jeden Fall.
So, hast du gepostet auch.
Mhm. Ja, ja, so, pass auf. Das Ding ist doch der Hammer gewesen.
Ja.
Für alle, die daran teilnehmen. Und ich denke mal, dass der Wiegand ja auch, um das alles weiter zu transportieren, seine 069 Open gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Das war der Aufbau dafür.
Wir
ja.
konnten genau. uns teilweise. Der Wiegand, wie auch ich und viele andere, für uns war das ein Lebensgefühl. Einfach. Das hört sich blöd an, aber wir Family, Lebensgefühl, wir konnten und wollten uns nicht davon trennen.
Ja, und für alle,
weil es zu schön war. Und da können wir gleich nochmal auch über dieses ganze Club-Ding und Frankfurt und 90er sprechen, was ja, alles gerne. Passiert ist. Und wie facettenreich es vor allem war.
Ja.
Ja, und das meine ich halt, ne? Mit diesen 069 Open hast du nochmal versucht, das weiter zu transportieren. Und ich fand's obergeil in den alten Ami-Halle, Philipp-Holzmann-Schule.
Ja.
Das hatte diesen Vibe, das war einfach.
Ich war das erste Mal überhaupt beim ersten 069 Open 2014 in dieser Halle. Und mit diesem Mosaik auch, was da noch im Eingangsbereich gibt es ja diesen Igel auf dem Boden und außen.
Nicht mehr.
Ich habe ein Foto gemacht extra damals noch. Auch in der Hallway innen waren die Footballspieler an der Wand gemalt.
Ja, genau.
Also diese ganzen Dinge, da hat sich ja so viel verändert. Aber natürlich, sowas da zu machen, wo viele noch einen Bezug zu hatten. Also ich hatte zu den Amis in Frankfurt, Miguel Ali, als die hier waren, gar keinen Bezug. Ich habe erst die Amis kennengelernt in Langen, nachdem Frankfurt, mein bester Buddy halt, der auch Patenonkel von meiner Tochter ist tatsächlich, den ich in Langen kennengelernt habe, der ist vorher in Frankfurt gewesen und ist nur nach Langen, also der war in Frankfurt, hat er war der in der stationiert, Miguel Allee und so weiter, auch gewohnt.
Ja.
Und der ist dann nach Langen, weil Frankfurt geschlossen wurde, und ist dann in Darmstadt in die Cambrai-Fritsch-Kaserne gegangen. Genau. Aber ich hatte leider, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen auch, werdegangmäßig. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich Dokus sehe, wie die eine vom HR, diese Hip-Hop-Doku, die vor 3 oder 4 Jahren rauskam, wo auch so PX gezeigt wird, Moses, Interview und diese ganzen Dinger, habe ich leider, oder wie heißt dieser Fahrstuhl, in dem man reinläuft einfach, Paternoster der vorne im IG-Farbengebäude. Ne?
Ja.
Ist ja Wahnsinn. Dafür ist YouTube geil, wenn immer mal Leute wieder was so reinstellen.
Also ich kann dir sagen, auch meine Plätze, was diese Ami-Kasernen oder so betrifft, waren, ich war in Höchst, die auch sehr alt.
Hattest du mal auch in einer Folge erzählt, die habe ich gehört, glaube ich.
Genau,
in Höchst drüber
war
gesprochen.
Ich war sogar am Dornbusch.
Glaube ich, von Dennis, oder?
Ja, Dennis, genau.
Ah, Dennis, ja.
Ich war in, also Höchst war ich, am Dornbusch, gab es 2 Plätze.
Ja.
Es gab den sogenannten Käfig. Und Käfig war auch nur, weil es halt ein Zaun drum war, aber es hieß der Käfig und du durftest auch nur da rein, wenn du einen Ami kennst, der dich mitnimmt, um dort zu spielen.
Aber das war ja auf dem Basis. Also
ja, war Base, genau.
Ja,
war
safe. Immer
so. Und
das war, Entschuldigung, wenn ich das mal kurz sage, aber das habe ich in einer anderen Folge, vielleicht ist es aber schon länger her, auch schon mal gesagt, aber wenn du auf die Base kamst, also ich war
ja war schon was
durch
Besonderes.
Meine Vergangenheit auch auf einigen Bases, das ist einfach... Du bist in einer anderen Welt gewesen.
Hat der Holger von Holger von gesagt.
Wie in Langen damals auch.
Mit diesem Barbecue. Aber du bist da drauf gefahren. Alleine, dann hast du die anderen Fastfood-Sachen da stehen. Dann gehst du in die PX rein und dann hast du
selbst das
Möbelhaus oder sonst irgendwas.
Aber selbst wenn es, also in den Bases, in denen ich war, also in Höchst gab es keine Einkaufsgeschichten.
War klein.
Oder auch im Dornbusch gab es das.
Aber
nicht.
Das ist.
Das waren Housing Areas.
Ja, genau, Housing. Aber auch da, wenn du reinkamst, also war zwischen jedem Haus war ein Grillplatz. Da wurde einfach.
So.
Ja, da wurde einfach.
Ich war da jedes Mal Platenstraße.
Und wisst ihr,
hinten, da sind immer noch.
Und wisst ihr, das war ja das Schöne vor 9-11. Und deswegen, wir hatten ja vorhin, bevor wir angefangen haben, mal drüber gesprochen. Als 2008, also die Airbase geschlossen 2005, Darmstadt 2008. Hanau 2008, ist auf einmal innerhalb von 3 Jahren so viel weggefallen, auch Gießen, Friedberg, habe ich für mich gemerkt, mir fehlt was. Eigentlich unglaublich, aber alleine dieses, ach, scheiß Wetter am Sonntag, ich fahre mal nach Darmstadt in die Kaserne, ich gehe mal in die Bowlinghalle, ich gehe mal Slot-Machine spielen, ich gehe mal in die Powerzone, ich guck mal, was für neue Rap-CDs rausgekommen sind. So, wenn du Leute kanntest, ging ja auch immer was. Ne? Ja. So, und dann war alles dicht auf einmal. Und dann habe ich ja auch mit Freunden und Bekannten gesprochen, weil du das gerade gesagt hast, passt wunderbar, habe ich für mich damals entschieden, ich schreibe das alles auf. Aus meiner Perspektive und aus der Perspektive oder der Sicht von Menschen, die direkt damit zu tun hatten. Sprich, ich hatte Bekannte, einer war Trainer bei uns im Verein, der war bei der Military Police. Ich habe damals ein Interview mit Moses gemacht, da ging es eigentlich eher so um diese Club-Szene in Frankfurt, wie das mit Hip-Hop auch für ihn alles anfing. Und ich hatte sofort einen Titel im Kopf, Amerika war um die Ecke.
Ja. Sehr stark.
Ich habe dann
ganz ehrlich, das ist krasses, weil man, wenn man damit aufgewachsen ist, fühlt man das einfach.
Ja.
Weil ich habe eine Zeit lang in der Schinkelstraße in Braunheim gewohnt. Und das war eine Reihenhaussiedlung, aber da haben viele Zivilisten-Amis gewohnt, die halt Büros oder die haben schon in der PX und sonst wo gearbeitet und so, aber die haben bei uns gewohnt. Und deshalb hat man immer, und das kann man sich gar nicht, also man konnte sich dem Ganzen nicht entziehen, und auch wenn es nur optisch war, wenn du die Mikrowelle lang gefahren bist, und ich wiederhole mich da immer wieder, aber das hat sich so in mein Gehirn geprägt, da stehen einfach die Panzer vor, ja, diesem, wo die Philipp Holtmann, genau da, wo die Philipp Holtmann, wo die Straße reingeht und so weiter, ne? Du bist da wirklich mit aufgewachsen, und wir haben ja auch wirklich in unserem Podcast so viele Folgen, die wirklich direkt beeinflusst sind oder die auch praktisch durch diese Situation überhaupt hier gelandet sind und darüber gesprochen, aber das kann man einfach, und das vielleicht im ersten, auf dem ersten Blick ist es gar nicht so auf der Hand, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie einen das doch geprägt hat, ja, ich meine, bei dem einen stärker wie bei dir jetzt zum Beispiel, ja, aber es war immer irgendwie da, und das hat die ganze Stadt und es hat alles drumherum beeinflusst, also selbst wenn du nur in die Nordi gegangen bist, nur konntest du Teamline. Ich habe Raiders T-Shirts getragen, ich wusste nicht mal, was die gespielt haben oder sowas. Geil aussah. Das
oder die auf Insta kriegst du es eigentlich täglich angezeigt, die legendäre Starterjacke von den Charlotte Hornets.
Ja.
Die jeder irgendwann mal hatte. Also nicht jeder, aber das war halt die, so.
Tatsächlich hatte ich die von Orlando Magic.
Aber neben den Bulls war das so das Ding, aber in Darmstadt, wo meine Jungs Baseball gespielt haben, auf einem ehemaligen Football- und Baseballfeld der Amis, was die da überlassen haben, das Memory Field. Nebendran war Kelly Barracks, Nathan Hale Depot. Da bist du zur Kommissarie reingefahren, und da standen auch die ganzen Militärfahrzeuge, Panzer etc. pp. Mhm. Und während meine Jungs Baseballtraining hatten, bin ich oft da lang gefahren und habe zugeguckt, wie die das so Stück für Stück zurückgebaut haben. Mhm. Was so richtig beeindruckend war für mich, hört sich blöd an, der Betonboden da aufgrund der Schwere der Fahrzeuge, die da gestanden haben, der muss so unglaublich dick gewesen sein. Die haben da fast 2-3 Jahre rumgehämmert, bis alles weg war. Mhm. Und die geilen Panzerwaschanlagen, die haben sie jetzt noch, im Wald kannst du noch Lost Place mäßig, läufst du hinten rein, kannst dir noch angucken.
Ja, ist schon crazy.
Ja,
lass uns kurz ein bisschen.
Ja, ich will kurz, bevor wir weitergehen.
Ja, gerne.
Wenn der Wiegand das jetzt hört, ne? Haben wir ja eben gerade gehabt. Das war der Wiegand dazu, Frage. Ja. Nein, weil meine Frage ja noch nicht beantwortet ist, und der.
Ach so.
Ja, der Letzte ist, der es so mehr oder weniger organisiert hat. So, wenn der Hype jetzt wieder da ist, wie der Holger sagt, wo sind jetzt die Streetball-Turniere?
Ach so, also, stimmt. Ja, sorry, genau.
Nein, ich kann okay, was ja dazu sagen, weil ihr seid ja dann. Ich bin jetzt auch schon eine Weile raus, so, nicht ganz raus, aber beobachte das schon so ein bisschen, was passiert. Und Streetball-Turniere wurden, wie gesagt, abgelöst durch 3x3 und durch diese Turniere, wie der Wiegand das gemacht hat in Frankfurt, gibt es eigentlich seit Jahren immer noch in Köln, ich habe das auch moderiert, dreimal, das GRC, Germany's Reality Check. Das ist eigentlich dann aber so eine Geschichte, wo Teams, ähnlich wie bei der 069 Open Geschichte, Teams kommen aus Holland, aus Frankreich, deutsche Profis, Pro B, Pro A.
Genau,
die werden gestellt. Und das ist dann schon ein bisschen höher, weil da gibt's auch Preise, da gibt's was zu gewinnen. Da sind auch Scouts vor Ort, die dann gucken, ne, können wir hier jemanden gebrauchen für nächste Saison, ab Regio 1, sage ich mal.
Genau.
Alles andere, und da bin ich wirklich froh, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, in anderen Städten. Es passiert ganz viel im Moment beim Thema Freiplätze. Mhm. Wer sehr viel macht in Heidelberg, ist der DJ Boulevard Boo, der Bülent, der ja auch voll drin war immer mit Basketball, mit DJing, immer noch, der die ganze Kultur aufgesaugt hat. Im Hafenpark, die EZB Basketball Community mit dem Tordi und Gabriel und in Darmstadt im Bürgerpark, und das war letztes Jahr richtig geil. So stelle ich mir das dann tatsächlich vor, wie das dann auch in New York ist. Du musst immer hoffen, dass das Wetter mitspielt. In Darmstadt war ein Turnier, da waren Jungs, Mädels, Teams, teilweise auch richtig gute Spieler. Tournament, einen ganzen Tag. Da war ein Dreier-Contest, ein Dunking-Contest. Da waren zwei Jungs, die sind über einen Sponsor aus England gekommen. Die waren richtig gut. Aber das Ganze drumherum war noch viel geiler. Weil das hat auch dann diesen Family-Vibe so wieder zurückgebracht.
Ich stelle mal eine Frage, ob gibt es das noch so heutzutage?
Es gibt das schon organisiert und auch an Wochenenden. Also beim Streetball damals hatten wir keinen Barber, wo du hingegangen bist in der Pause und der hat dir einen Cut gemacht umsonst. Das haben die da zum Beispiel gehabt. Dann haben die abends noch eine Bühne aufgebaut, auch mit DJs, mit Acts und so. Das hat's für mich so zu einer runden Sache gemacht. Also es gibt wirklich in vielen Städten mittlerweile in Deutschland richtig starke Communities, die sich auf den Courts treffen, die sich dafür einsetzen, dass was passiert, dass was gemacht wird, auch mit dem Hintergrund, dass halt keine Hallen da sind und dass man im Sommer einfach Plätze braucht, wo man anständig Basketball spielen kann.
Ja.
Gibt es.
Die Frage, wenn du ganz kurz...
Und es gibt wieder einen Boom jetzt.
Vielleicht greife ich das bei Tobi auf. Genau, zum Boom kommen wir gleich noch, aber... ich muss gestehen, das Ding damals bei diesen Turnieren war, jetzt mal hart gesagt, es konnte sich jeder anmelden. Ne? Es konnte auch sein, dass in der ersten Runde eine Mannschaft ist, die eigentlich, hart gesagt, aus drei Leuten besteht, die nur zweimal im Monat Basketball spielt. Mhm. Aber die konnten sich anmelden und konnten teilhaben. Mhm. Und ich glaube so ein bisschen, was auch berechtigt ist. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist super und auch gut, dass es weitergeht. Aber ich glaube...
Ich weiß, wo du hin willst.
Ja?
Glaubst du, es werden Menschen ausgegrenzt?
Ich will gar nicht sagen ausgegrenzt, aber es ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Und da sind wir wieder auch, selbst bei 069 Open war es so, da waren... Wiegand, straf mich jetzt Lügen, wenn du hörst, aber da waren so 6, 8 Teams...
Übrigens, Wiegand, du musst die Folge bis zum Ende hören, weil wir werden jetzt bis zum Ende alle 10 Minuten über dich sprechen.
Genau. da waren halt Teams dabei, wo du wusstest, die konnten alle zocken.
Ja.
Ne? Da kommt keiner vorbei, der sagt, hey, cool, ich hab mal Bock.
Ja, so. Aber guck mal, es ist ganz einfach so. du darfst nicht vergessen, abgesehen von diesem ganzen Fashion-Ding, was ja jetzt noch mit dazukommt, es ist alles gewachsen, auch in den Strukturen. Ich finde, jeder hat noch seinen Platz irgendwo. Mhm. Die einen kommen am Wochenende nur und zocken ein bisschen, die anderen machen bei so Turnieren mit.
Ja.
Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass alle Spaß haben und der deutsche Basketball profitiert und sich entwickelt.
Auf jeden Fall.
Weil guck mal, du hast zum Beispiel einen Leon Fertig, der aus Langen kommt, der letztes Jahr in Langen Regionalliga gespielt hat. Jetzt spielt er bei den Skyliners 3x3, der ist richtig gut. Mhm. Hat schon Titel gewonnen, spielt gleichzeitig in Langen jetzt wieder in der Pro B. Das ist ja auch so eine Art Vorbild oder Leuchtturm. Ne? Du siehst den und du weißt, der hat auch mal nur im Park gezockt und du kannst in verschiedene Richtungen gehen. Je nachdem, was du halt willst und wie viel Zeit du investieren willst.
Ja, okay, verstehe.
Passt.
Ja, passt. Klar.
Passt. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch
aufhören.
Das Thema Basketball beenden. Es tut uns leid, Wiegand. Wir waren doch früher fertig.
Ja, ist gut. Machen wir es so. Genau, lass uns kurz mal switchen, vielleicht zu diesem 90er-Party-Teil.
Ja.
Aber.
Jetzt bin ich auf deinen Übergang gespannt.
Was für ein Übergang?
Genau.
Nee, ich habe noch Fragen. Ich würde die ja erst gerne am Ende machen, weil die
aber
Fragen.
Du hast nicht gesagt, aber das Fragen auch dabei waren für Basketball.
Ja, deswegen.
Dann mach's doch jetzt.
Ja?
Ja, okay. Mach jetzt die Basketballfragen.
Ja, gut, hast du recht.
Jetzt bin ich gespannt. Und ich habe das tatsächlich mit eurer Story heute erst sehr spät gesehen.
Ja, das ist halt so.
Und tatsächlich
sehr spät.
Ja, mein Konto auf privat, aber...
ist nicht schlimm. Es gab trotzdem,
okay.
Es gab trotzdem Fragen und...
aber ich würde mich schon freuen, wenn du meine Anfrage nachher annimmst, die ich nach...
Selbstredend.
Nee, pass auf, da machen wir noch eine runde Sache draus. Wir machen jetzt noch so ein paar Basketballfragen und dann können wir nochmal auf das...
Komme ich bei den Fragen ins Schwitzen? Soll ich meinen Hoodie ausziehen?
Nein, ich glaube nicht. Nein. Also,
okay, let's go.
Ich glaube, wir können es kurz machen. Im Sinne von, wir
hat auch nur eine Frage.
Nein, genau, ich habe nur eine Frage. Nein, wir antworten kurz und wir gucken, ob Tobi und ich auch dazu antworten können. Ah. Es gab eine Frage. Und zwar. Tobi kommt ins Schwitzen, genau. Bester Basketball-Song? Das ist eigentlich auch eklig, die Frage, aber ich finde die irgendwie auch gut.
Ja, das kommt immer drauf an.
Das habe ich auch gedacht.
Wie und wo man den einsetzt. Also ich habe zum Beispiel bei den Skyliners damals diesen von Journey Separate Ways als Tip-Off-Musik genommen. Ja. Einfach mal reinhören.
Ja, ja, okay.
Um so ein bisschen Stimmung aufzubauen.
Na? Also die meisten würden jetzt denken, bei einem Basketball-Song...
Aber ey, Michael Jordan, Space Jam, ne? Der ganze Soundtrack, genau, Space Jam. Das war halt so damals unser Ding. Dann hast wie du halt
ist der von Lil Bow Wow, dieser...
Ja, nee.
Ganz sorry. Schlecht, genau. Nee. Genau.
Aber dann ist es aber Curtis Blow, bitte, ne? Also Lil Bow Wow ist ja Basketball-Cover.
Genau, ich habe nur kurz dran gedacht, dieses Basketball...
Für die Jungen.
So, hau ab, komm.
Übrigens
das ist kein Basketball-Song, sorry.
Übrigens hat Curtis Blow von Basketball eine neue Version...
Ja.
Gemacht.
Ja.
Ich habe das vor einem Jahr oder zweimal gesehen. Die ist nicht schlecht. Auch mit, ich glaube, die haben sogar das Video im Rucker Park gedreht.
Ja, aber weil es Curtis Blow ist und nicht Lil Bow Wow.
Ja.
Sorry.
War doch irgendwie. Falls
du zuerst Lil Bow Wow, es tut leid. Nein, aber mein Song wäre zum Beispiel Slam.
Ah, ja, ist ja auch Space Jam.
Genau, aber es ist echt? Kein...
Ach nee, du meinst Onyx.
Ja, Onyx.
Slam.
Ist kein Basketball-Song. Aber er wurde sehr oft im Kontext verwendet, wegen Slam Dunk, Slam, zack, dies, das.
Ja, so, ist auch Power damals gewesen. Damals war es Power. Da war ein bisschen was dahinter.
Okay, wir machen den nächsten Switch. Wir frühstücken das echt schnell ab. Okay. Bester Basketball-Film?
Für mich Coach Carter.
Mhm, stark, okay. Hast du einen, Tobi? Falls du einen geguckt hast. Ja.
Wer ist denn mit dem Hund? Nee,
ja, du kannst jetzt natürlich auch.
Ich hab den nicht mal gesehen. Ah,
White Man Can't Jump.
Ja. Ja, wir könnten jetzt echt. Wir könnten allein darüber eine Stunde.
Aber Coach Carter.
Teen Wolf.
Okay, Tobi, lass uns darüber nicht reden.
Okay, genau. Weiter. Nee. Ach, deinen noch.
Ja, darf ich einen sagen?
Ja, na klar.
Also, ich bin auch bei Coach Carter. Mhm. Genau, du hast recht, wenn man kommerziell sieht, dann White Man Can't Jump. Aber ich finde Above the Rim.
Soll ich dir was sagen?
Sag mal.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Nein.
Bis heute. Ja. Ich habe den Soundtrack... Holger,
schön, dass du da warst.
Ja.
Du hast den Soundtrack gehört?
Ich habe den Soundtrack, ja, aber...
Ist der wenigstens gut für dich?
Ja.
Okay. Zum Thema Basketball-Songs und Musik. Kann man auch eine Verbindung schließen. Bitte schau dir Above the Rim an.
Okay, mach.
Musst du machen. Ja, hat nicht, aber ja, genau. Also ich bin auch bei wirklich Basketball bin ich auch bei Coach Carter. 100%. Sind wir sogar fast bei einem Thema, mit dem du dich auch sehr befasst hast auch schon und immer noch befasst. Ist auch eine harte Frage, aber bester Basketballschuh ever? Ich finde es voll hart zu beantworten, so.
Vielleicht kommt er noch.
Okay.
Vielleicht gab es den noch gar nicht. Also im Moment passiert ziemlich viel auf dem Schuhmarkt.
Ja.
Vor allem bei diesen Signature. Ne? Also viele Spieler haben ihr eigenes Modell. Ja,
genau.
Ist schwer, vor allem auch, weil es kommt drauf an, was du für eine Position spielst unter Umständen. Ne? Bist du eher schwer? Bist du ein Power Forward oder ein Center? Oder bist du ein Guard? Also ich war eigentlich immer so Point Guard Flügel.
Aber ganz ehrlich, haben wir uns darüber damals Gedanken gemacht?
Schon.
Echt jetzt?
Ich sag mal so in den 90ern wahrscheinlich nicht.
Genau.
Da hatte ich eh immer von Nike alles, was gerade so an Samples neu war. Ne?
haben wir uns nicht gefragt.
Boah, ich bin ja nicht so. Also ich bin ja auch nicht so der Sneakerhead. Da haben wir ja andere Spezialisten.
Hatten wir auch schon hier, ja.
Ja.
Obwohl der auch kein Basketball-Sneaker
war. Können wir auch noch drüber reden. Aber also ich hatte einen geilen Schuh, mit dem übrigens auch haben wir wieder Pascal Roller Skyliners mit im Boot. Der hieß Nike Zoom Drive.
Mhm.
Tony Parker sagt euch vielleicht noch was. San Antonio Spurs hat auch damit gespielt. Das war ein flacher Schuh. Der hat halt auch gut gepasst bei mir von der Passform. Der war nicht zu schmal, aber der hatte vorne noch so zusätzlich zur Schnürung war noch ein Klettverschluss, der vorne dann nochmal so ein bisschen, also du warst einfach, es war bequem, du warst gut drin, die Dämpfung war super. Mit dem habe ich sogar nach meiner aktiven Basketballzeit noch unglaublich eine Zeit lang in der Halle Fußball gespielt. Weil ich so ein gutes Gefühl auch in diesem Schuh hatte, habe ich Hallenfußball mit diesem Schuh noch gespielt, bis er dann auseinandergefallen ist. Mach mal weiter. Hast du noch was?
Ich will ganz kurz zu meinem Schuhthema schnell was sagen. Nee, ich bin ehrlich so. Ich habe jetzt auch seit etwas längerer Zeit wieder angefangen, Basketball zu spielen. Einmal die Woche. Und ich war so enttäuscht, in Anführungsstrichen, weil ich mir einen Schuh kaufen musste oder wollte, der mir passt, wie du schon sagst, der mir passt, der bequem ist, der aber auch irgendwie nicht wehtut. Und
auch
so.
Keine 260 Euro kostet.
Auch das, genau. Ja. Genau. Und ich muss sagen, die ganzen alten Schuhe, die wir mal hatten, ne, sei es Jordan-Modelle und so, das sind alles, sorry, heutzutage keine Basketballschuhe mehr. Mhm. Tut mir leid, wenn jemand sagt, doch. Nein, du kannst keinen 11er Jordan oder einen 4er Jordan mehr dir kaufen, um damit zu spielen. Kannst du vergessen.
Also ich sag dir, wie es ist, aber da erzähle ich euch auch nichts Neues. Weil ich ja auch immer mal einen Retro gekauft habe.
Ja.
Was früher rauskam.
Ja.
Die ersten Modelle.
Ja.
Und jetzt kommen die zum 7. oder 8. Mal raus. Mhm. Es wird in Massen produziert und die Qualität ist nicht mehr da. Und trotzdem sind die Schuhe teurer als früher.
Genau.
So ist es leider.
Aber sind auch nicht, nicht so tragbar, also zum Anziehen oder zum Nutzen, wie sie mal waren.
Hört die Folge von
Ich würde sagen, wir machen es so. Wir haben ja noch ein bisschen bis zum Sommer.
Ja.
Wollten uns ja dann im Juni auch, was haben wir gesagt, wünschen wir uns im Juni guten Rutsch.
Genau.
Dann würde ich sagen, bringst du die Schlappe mal mit in den Hafenpark, treffen wir uns mal.
Ja, gerne.
Im Juni. Und weil du gerade gesagt hast, die sind ja mehr so toll, wünsche ich dir dann im Hafenpark einen guten Rutsch.
Genau. Viel Glück.
Fratzt du mal richtig ab.
So. Ja, ist kein Spaß.
Machen wir mal. Ja.
Okay, letzte Basketballfrage.
Okay.
Und dazu muss ich auch was sagen, aber die fand ich ganz gut. LeBron James. Okay, reicht. Sorry, das Lachen hat
gerade. Also, die Diskussion, ja.
The GOAT.
Also, pass auf. Ich bin ja...
Da kann sogar, glaube ich, Tobi was dazu sagen, vielleicht.
Ich bin ja ein die-hard Miami Heat-Fan.
Mhm.
Aufgrund der Tatsache, dass ich ja oft da war. In den 90ern viele Spiele da gesehen habe. Mhm. Lange bevor Miami das erste Mal Meister geworden ist und LeBron James nach Miami gekommen ist.
Mhm.
Als er nach Miami gekommen ist, habe ich mich gefreut. Das war natürlich damals auch schon so, diese Show, ne? I'm gonna take my talents to South Beach und was er da gesagt hat. Mit Wade, mit Bosch, mit LeBron. Gut, wir hatten davor auch schon eine Meisterschaft, als Shaq in Miami war und Gary Payton. Aber diese... Was dann in Miami mit LeBron James ins Rollen kam, war ja diese Super-Teams-Geschichte, die dann andere Teams auch gemacht haben.
Mhm.
LeBron James ist ein Überathlet und ein Poser.
Mhm.
Für mich.
Mhm.
Der hat in Cleveland dann eine Meisterschaft gewonnen, fand ich richtig geil, obwohl er weg ist von Miami. Fand in Miami, das hat alles gepasst. Hat das versprochen, dass er eine Meisterschaft holt nach Cleveland, aber auch da hat er ja wieder ein super Team gehabt, zusammengestellt. Und jetzt die letzten Jahre, also ich hoffe für ihn, oder ich weiß nicht, ob ich das wirklich hoffe, ich glaube so, der verpasst den perfekten Abgang. Weil, wenn die Lakers dieses Jahr nicht Meister werden, der wird für immer, und der spielt da jetzt seit 2019, glaube ich, hat eine Meisterschaft gewonnen in dieser Bubble, Corona, wo es keinen Heimvorteil gab. Ich finde dieses Flopping grauenhaft. Da gibt es ja Videos.
Flopping ist das
Flopping, wenn man so tut, als
Fußballschwalbe.
Alt. Ja, genau. Ja,
Fußballschwalbe.
Genau, aber jetzt klar, muss man erklären. Nicht jeder weiß, ja, was das ist.
Deswegen Fußballschwalbe.
Genau. Das gab es bei MJ halt nicht, aber MJ war einfach bei uns, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte schon, als dann die Doku kam, hier The Last Dance, als das nochmal alles ausgepackt wurde, Michael Jordan ist auch nicht perfekt gewesen. Vor allem nicht von seinem Charakter. Mhm. Aber alleine diese Tatsache, er kam in die NBA, es hat ein paar Jahre gedauert und dann ging es halt los. 3 Championships, also 3-peat, dann ist er zurückgetreten, weil sein Vater halt umgebracht wurde, wollte er Baseball spielen. Kommt er wieder, nochmal 3-peat. 6 Finals, 6 Meisterschaften. Den Move am Ende fand ich ein bisschen komisch, dass er dann für die Washington Wizards ja auch nochmal gespielt hat, weil er ja da auch im Management war oder Part-Owner, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, um es abzuschließen, nein.
Gut. Ich will gar nicht so tief reingehen wie du, aber ich habe, wenn ich so, und klar, da ist auch ein bisschen das ganze Social-Media-Ding dran schuld.
Ja.
Wenn du so Zusammenschnitte siehst von LeBron James, gerade mit diesem, ich nenne es extra Schwalbe für dich, Tobi, wo ich mir denke, so, okay, guck mal, wir reden echt oft oder lange darüber, dass oder wir kämpfen dafür, dass auch Menschen verstehen, die kein Basketball spielen, verstehen, dass Basketball ein harter Sport ist.
Kontaktlos, dachte
ich. Hat sich...
Sagen viele, genau, kontaktlos sagen viele, aber nein, ist es eigentlich, ist... Oder? Nein, nein, ja, hast du recht, genau, nein, ist so. Aber dass es unter dem Korb mal hart zugeht, dies, das, und dann siehst du diese Videos und dann muss ich einem Menschen, der diese Videos sieht, erklären, dass es hart ist. Und ich sehe das.
Ja.
So.
Spiegelbild unserer Gesellschaft passt auf so viele Dinge. Also ich meine die NBA, ich bin auch ganz ehrlich, ich gucke nicht mehr viel NBA.
Auch diese Schrittfehler.
Ja. Ja, sorry, ich habe letzte Saison, als die NBA in Pro 7 Max gezeigt wurde, live,
yes.
Ich habe da mir ein paar Spiele noch angeguckt.
Yeah,
ja, yeah, okay.
Yeah,
yeah. Yeah, it was fun. Cool. Yeah.
Yeah. Ey, nee. Nein, guck mal, der nimmt einen, also auch nicht nur LeBron James, aber auch andere, nehmen den Ball, laufen einfach 4 Schritte, machen so, ja, geht mal nach vorne und dann fängt er an zu dribbeln.
Generell.
Leute, was ist denn los mit euch? Aber dazu... Also nochmal ganz kurz, dass ich auch diese Frage beantworten kann. Nein, Tobi, ich möchte diese Frage beantworten.
Ja, klar.
Für mich ist es Michael Jordan und das hat nichts mit Nostalgie zu tun. Weil, ja, du hast recht, so, wenn man genau tiefer reingeht, haben alle ihre Ecken und Marken und Kanten.
Ja.
Aber für mich ist es so ein bisschen, wenn man darüber diskutieren will, ob Michael Jackson der King of Pop ist.
Ja.
Können wir jetzt auch... Machen wir nicht, aber neues Thema aufmachen und für mich ist Michael Jordan. Und wenn es Michael nicht ist, dann ist es Kobe. Und sorry, nicht LeBron James.
Und?
Entschuldigung, alles, was ich gesehen habe, ist für mich der Typ nicht. Athlet, ja, alles drum und dran, ja, guter Spieler, ja, aber sorry, nein.
Und da ich der Fachmann bin, beende ich das Thema mit damit, dass LeBron James hat schon verloren, als er sich selbst King genannt hat.
Und ja, sorry, na, genau.
Also das wie einmal und das wie was halt ein weiteres Ding ist, ganz einfach, die Marke Jordan eigentlich erst richtig explodiert, nachdem er gar nicht mehr gespielt hat, was ja schon viel aussagt. Du wirst ja, wenn LeBron James kein Basketball mehr spielt, keine LeBron James Schuhe, vielleicht immer mal wieder, aber nicht so krass, oder irgendwelche Kollektionen in Geschäften sehen. Nein. Der Jumpman ist immer da einfach.
Und
vielleicht in 15 oder 20 Jahren auch nicht mehr.
Ja,
aber als diese Legacy, sage ich jetzt mal.
Ja, genau, auf keinen. Also okay. deswegen.
Basketball, machen wir einen Strich drunter.
Machen wir einen Strich drunter, Gold. Sorry.
Ich wollte ja auch nochmal was sagen. Also erstmal natürlich danke für die Einladung.
Ich wollte auch was sagen.
Euer Podcast gibt es ja mittlerweile fast 5 Jahre.
Ich glaube, wir feiern dieses Jahr 5-jähriges.
Ja, ich glaube im April.
Im April, genau.
Schönes Jubiläum.
Ja.
Wow. Und habe das zum ersten Mal ja heute live miterlebt, das Intro, was ich sonst immer nur gehört habe.
Ja.
Ne?
Ja,
müde und diese ganzen Dinger und so, ja. Und muss euch an der Stelle wirklich mal ein Kompliment machen. Ihr kennt
endlich.
Das. Ihr kennt das. Ja, der erste, der euch ein Kompliment macht.
In 9 Jahren.
Nee, ihr kennt's, aber ihr kennt's ja auch. Und wenn es auf der Arbeit ist, du telefonierst irgendwie 3 Jahre mit irgendeiner Frau und findest die Stimme total geil und dann Kundenbesuch, stehst du da und, ne, wisst ihr, was ich meine? Ja. Man hat halt seine, diese Fantasie, die halt immer auch ein bisschen mitspielt. Wie sieht denn jetzt die Bar aus? Jetzt sehe ich es das erste Mal. Gell? Also am Tresen muss ein bisschen was gemacht werden, hast aber recht, nach 5 Jahren ist es halt auch so.
Bin ich runtergekommen.
Genau. Und tatsächlich, als euer Podcast, ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin damals, als der gestartet ist, waren schon zu Beginn sehr viele Folgen, wo ihr Gäste hattet, die mich entweder geprägt haben oder in meinem Dunstkreis waren oder mich sogar begleitet haben im Nachtleben damals auch in Frankfurt in den 90ern.
Ja.
Das ist, und da bin ich ganz ehrlich, also wenn ich mir jetzt überlege, die Folgen mit Wiegand, mit Shima, mit Hasan. Ich habe die Folge mit Hasan, ohne Spaß, 3-mal gehört.
Erst vor,
Okay. Erst vor kurzem wieder.
Rekord, da kommen die Klicks her.
Erst vor kurzem wieder.
Ja.
Ich hatte wirklich Momente, die sehr berührend waren. Gänsehaut. Teilweise hat man auch dann mal ein Tränchen verdrückt. Und was ich halt wirklich so toll fand auch, dass ihr, es haben ja ganz oft eure Gäste über diese Zeit gesprochen, was ihre Zeit besonders gemacht haben. Und ihr dann auch immer wieder gesagt habt, ja, ich habe das auch gehört. Ja, schade, dass ich da nicht dabei war. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass genau dieses Jahrzehnt sehr facettenreich war, dass wir sehr viel erlebt haben, sehr viel Dinge hängen geblieben sind. Natürlich auch Dinge, die wir vermissen irgendwo und uns wünschten, die Zeit wäre stehen geblieben. Jugendliche Kinder das heute gar nicht mehr so greifen können, wie das damals war. Natürlich auch mit den Amerikanern in der Stadt. Aber da waren wirklich Folgen dabei, wo ich im Homeoffice dann auch gesessen habe, über 1 Jahr, 1,5 Jahre und das immer so nebenbei gehört habe. Und dann wirklich so am PC gearbeitet und dann mal kurz nach rechts geguckt, weil es aus den Boxen kam und einfach nur genickt habe. Oder gesagt habe, Alter, was hast du gerade erzählt? Kennt ihr das?
Ja.
So Momente?
Ja, das ist geil, wir haben einen Podcast draus gemacht.
Ja. Wir dürfen das. Und das ist, und ich finde, das macht halt diesen Podcast.
Die Momente haben wir live erlebt.
Also, quasi. Ne?
Ja.
Ich höre ja einige Podcasts zu verschiedenen Themen.
Ja.
Aber euer Podcast, danke nochmal, Props, ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Für viele, glaube ich. Und ich bin wahrscheinlich einer von den eher unbekannteren. Da haben viele jetzt vor mir auf der Couch gesessen oder am Tresen gesessen, an der Bar beim Siggi und haben Geschichten von früher erzählt. Und ich habe auch immer nochmal dann, ne, man hat sich dann irgendwann aus den Augen verloren damals, nicht mehr gesehen. Und dann erzählen eure Gäste aber, mit denen man früher ja auch, ne, einiges erlebt hat, Geschichten, die man noch nicht kannte. Oder die man irgendwo vergessen oder verloren hat. Und das ist halt das Schöne. Und das danke nochmal dafür auf jeden Fall, bevor wir gleich weitermachen.
Nee, wir sind erst fertig.
Und genau, ja, nach dem Blumenstrauß.
Hast du im Moment aufgehört.
Nee, weißt du, was ich so schön finde an den Worten, die du gerade gesagt hast, ist einfach genau das war das, warum wir es eigentlich machen.
Ja.
Ne, weil wir haben ja gesagt, am Anfang wir möchten so eine Art Geschichtensammler sein. Und halt auch verschiedene Situationen auch vielleicht aus anderen Blickwinkeln beleuchten oder einfach für uns, und das ist ja das, was man vielleicht ab und zu schon mal hier gesagt hat, aber nochmal wirklich deutlich sagen muss, für uns ist es genau das nämlich, wenn man hier sitzt und den Menschen, die hier sitzen, zuhört, wenn sie ihre Geschichten erzählen, dass man sie zum Teil vielleicht miterlebt hat, wie du gerade sagst, dass man... Ne, vielleicht war man ein bisschen jünger oder wie auch immer, aber man war irgendwie so ein Teil von etwas.
das man gar nicht selber so realisiert hat, aber dann hier dann wirklich erst realisiert und mitbekommt. Oder Teile, die vorher stattgefunden hat, wo man noch nicht mit dabei war, aber praktisch so weiße Flecken farbig gestaltet und dass man gewisse Geschichten, die vielleicht nicht so alltäglich sind, wenn man sagt, okay, Frankfurter Stadtgeschichte, dies und das und alles drum und dran, aber die Geschichten, die hier passiert sind, wie mit unserer kleinen Reihe mit We Were the Crown oder irgendwie so, dass man das wirklich aus erster Hand erfahren darf. Und das ist wirklich für mich auch nicht selbstverständlich, für Steve glaube ich auch nicht, dass man wirklich von den Leuten, die dabei waren, sich die Sachen anhört und auch, was du jetzt alles erzählt hast, ne, das sind Sachen, die geben einem ein gutes Gefühl, die geben einem Bilder im Kopf, die lassen einen Sachen verstehen, mit denen man selber vielleicht aufgewachsen ist. Ich habe es immer gesagt, so ne, bei mir hat es 94 angefangen mit Rödel am Hartrein-Projekt oder sowas und für mich war das der Anfang. Und wenn dann Leute hier sitzen, die erzählen, was davor war und man realisiert, das war nicht der Anfang, das war nur mein persönlicher Anfang, was total legitim ist, aber wenn man dann lernen darf, woher das kommt und wie das entsteht oder andere Sachen oder Clubgeschichte, DJs, die wir hier hatten oder Gastro oder was auch immer oder die alle ihre eigene Geschichten haben und ihren eigenen Blickwinkel darauf, das machen, die macht unser Bild irgendwie immer runter und das ist für uns immer schön hier zu sitzen und diese Geschichten zu hören und das ist wirklich, und wie gesagt, wenn es nicht für die breite Masse ist, aber wie ich glaube, wir haben wirklich Leute wie dich und davon gibt es einige, die halt die Zeit, die für uns damals auch wichtig war und die wir jetzt hier, sage ich mal, als Hobby oder als Ausgleich hier nochmal erleben dürfen, dass diese Geschichten wirklich wichtig sind, dass man die einfach festhalten kann
also,
und teilen kann.
Das also ich gebe dir kurz ein Beispiel, was selbst für mich so noch nicht so wirklich zu fassen ist, obwohl wir schon ungefähr wussten oder erahnen konnten, dass es mal kommt. Also ich kann mich erinnern an einen Moment, als ich mit einem Freund, der auch DJ war damals in Frankfurt, als wir so privat unterwegs waren und ich zu ihm gesagt habe, du Alex, ich glaube, wir werden irgendwann an eine Zeit kommen, weil wir oftmals vor einer Entscheidung am Wochenende standen, in welchen Club wir gehen zum Beispiel, wo parken wir und etc. pp. Da habe ich gesagt, Alex, ich glaube, wir werden irgendwann mal an einen Zeitpunkt kommen, da können wir uns vorher Infos holen, wie viele Leute gerade in dem und dem Club sind, welche Musik gespielt wird und wo wir am besten parken können. Und jetzt überleg mal, was passiert ist. Wir haben diese Bequemlichkeit mit unserem Smartphone tatsächlich ja bekommen, mehr oder weniger, durch Apps etc. pp. Ne? Das war sowas, wo ich mir dann auch gedacht habe, wow, oder halt auch jetzt ganz aktuell die Ausstellung im MoMEM an der Hauptwache zum Omen. Mhm. Ich meine, ich war da von Anfang an, ne? Als es eröffnet hat, damals mit Sven Feht, samstags, Lasershow. Da hat ja an sowas noch keiner gedacht. Und wenn, dann merkst du halt auch, wie wertvoll diese Zeit war für Frankfurt, elektronische Musik, was alles passiert ist. Diverse Einflüsse, Eurodance, auch mit Snap und so weiter und so fort. Aber auch, wie lange das her ist, weil du bist jetzt einfach mit einer Ausstellung im Museum, in Anführungszeichen,
das ist ein bisschen cool.
Gelandet. Da merkst du auch, wie lange ist das her und wie alt bist du, ne?
Aber genau. Gut, wir sind alle 24 in Siegisbach.
Ja.
25, wir sind ein älter geworden, stimmt. Ja. Ich würde, weißt du, was geil wäre? Du hast vollkommen recht mit dieser ganzen Geschichte mit, man kann jetzt gucken, wo man parkt und so. Was geil wäre, wenn man jetzt auch per App den Türsteher fragen könnte, ob man reinkommt. So.
Auch weißt die, auch, oh Mann.
Ey, im Europapark kann man sich, im Europapark kann man sich virtuell anstellen.
Gibt's den noch?
Europapark.
Ach so, sorry.
Da kann man sich an der Achterbahn virtuell anstellen.
Ich habe kurz gedacht, Europalace.
Das wäre was.
Auch da hat sich natürlich einiges.
Und zum Bild. Hi, kommen wir rein? Nein. Okay, ciao.
Einiges.
Wir fangen gar nicht los.
Einiges verändert, ja. Aber 90er, ne? Also für mich als jemand, der ja irgendwann mal mitgeschleppt wurde von einem Freund, der schon ein bisschen älter wurde, also kann mich erinnern, wir sind mit dem Zug reingefahren. Es muss 86 gewesen sein, 85, 86. Also waren schon Breaker an der Hauptwache. Da war schon Action und der meinte zu mir, ja, ich, genau, Basketballschuhe. Da gab es irgendwo an, am Anfang der Zeil auf der rechten Seite, wo auch das Kino war, gab es ein großes Schuhgeschäft. Mhm. Er hat mich mitgenommen und hat mir Folgendes gesagt. Pass auf, Holger, wir fahren jetzt nach Frankfurt, ich kaufe mir Basketballschuhe. Wenn wir aus dem Laden kommen, auch ne, zu mir, wenn du dir was kaufst, die Tüten gut festhalten, wir gehen direkt runter in die Hauptwache, in die S-Bahn, fahren zurück zum Bahnhof, auch nicht links und rechts Fragen beantworten und nach Hause. Das waren so meine ersten Berührungspunkte und ich habe dann, Achtung, ich kann jetzt dann auch relaten etwas, nachdem ich dann auch Pomo kennengelernt habe und mir die Folge mit Pomo angehört habe, über dieses Thema Street Gangs.
Ja.
Also mein Freund, ohne dass er mir es gesagt hat, er muss ja irgendwas mitbekommen haben schon damals, dass an der Hauptwache Gangs unterwegs waren und mit, kennt ihr wahrscheinlich auch den Film Abgerippt?
Ja, klar.
Na? Haben wir uns dann auch angeschaut. Also, ich hatte auch mal eine Chevy, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht von der Oma damals und ich hatte aber einen guten Freund, der hat mir direkt gesagt, in Frankfurt ziehst du nicht an, die Jacke. Und das habe ich dann auch nicht gemacht. Also ich bin da Mitte, Ende der 80er schon so ein bisschen eigentlich mit einem mulmigen Gefühl in die Stadt immer.
Ja.
Hab dann aber einen kennengelernt, der da schon ein bisschen weiter war, der mich dann mit ins Grey genommen hat.
Ich wollte fragen, was war denn der erste Club, wo du warst in Frankfurt?
Tatsächlich die Music Hall.
Oh, okay,
schon
wow.
Mitte der 80er.
Okay. Ja, okay, krass.
Da sind Freunde von mir hingefahren und die haben gesagt, und dafür war die Music Hall ja bekannt seinerzeit, Hammeranlage, richtig guter Sound und auch Lichter.
Auch guck mal, auch geil, dass das damals ein
Kriterium
war für einen guten Club. Geile Anlage, geile Lichter.
Ja, wir hatten einen Plattenladen bei uns im Ort. Die Jungs, die da gearbeitet haben und uns Platten vorgespielt haben, die haben uns aber auch davon erzählt. Also die kannten auch schon DJs da und die haben uns das auch so ein bisschen warm, schön geredet. Ne?
Yeah.
So, fahrt da mal hin, das ist richtig cool und wahrscheinlich lassen sie euch auch rein. Das war der erste Laden und dann ging es eigentlich durch einen Klassenkamerad für mich erstmal weiter mit Lopus Werkstatt. In Darmstadt, da hat nämlich der Fenzlau aufgelegt und von da dann ins Grey. Das war dann die grüne Bomberjacke, die Levis 501 und die schwarzen Leutschuhe. Das war so das Outfit, wo du gute Chancen hattest, reinzukommen, samstags.
Ins Grey?
Ja.
Okay.
Warum 90, nicht? 90, 91.
Ich wollte fast sagen, why not? Weil so hieß früher mal das Odeon.
Ja. Ha. Ja. Okay. Ich hatte dann auch die Phase mit Velvet Monkeys, wenn ihr die Marke noch kennt.
Na klar.
Velvet Monkeys, Klamotten.
Diese Longsleeves.
Barmer, ja, die bunten.
Die gab es im Chicago Jeans Store.
Ja, geil. Und American Sports,
ja.
B-Ebene Hauptwache, ja, klar, war der erste Laden für mich, wo ich so richtig Geld ausgegeben habe,
ja.
Auch für NBA-Klamotten.
Ja, genau, stimmt. Der hatte auch sehr viel Basketball-Sachen.
Dann war das bei mir als jemand, der schon...
Charlotte Hornet-Pulli gekauft. Okay. So diesen, wo groß...
Ja, du musst dir mal überlegen, dieser Laden hat, der muss ja unglaublich gut gelaufen sein, weil das war ja vor Footlocker.
Ja, yeah, weit vor Footlocker.
Naja, weit nicht.
Naja,
also ich
okay,
selbst habe bei Footlocker mal gejobbt. Das war, ich habe meinen Zivildienst angefangen Ende 91. Falsch. Doch, im Oktober 91 und zwischen April und Oktober 91 habe ich bei Footlocker mal 3 Monate im Hessen Center gejobbt. Aber die waren damals auf jeden Fall, ne,
okay,
der Laden
sagen,
in der B-Ebene war,
ne? Also das
war in den 80ern der Place, wo der hotteste Shit halt. So wie die Plattenläden im Bahnhof da, wie hieß die Importe hatte, wo die DJs eingekauft haben.
Bahnhof oder meinst du auch in der B-Ebene?
Nee, Bahnhof, nee, war ein Bahnhof. Da hat auch der Taller gearbeitet. Das ist
genau. Das war dieses Mädel, die da auch war, oder die hatte den Namen. Aber egal. Also
stand auch überhaupt, dass wir den Laden gar nicht kennen. Aber ich muss sagen, genau, American Sports.
Dieser Teil der Geschichte, der
muss noch auf.
Ich habe den Hasan mal gefragt, ob der zufälligerweise noch Infos über den damaligen Besitzer vom American Sports hat. Hat er leider nicht. Da hätte ich nämlich auch gerne Kontakt aufgenommen für mein Buchprojekt, um herauszufinden, was ihn eigentlich inspiriert hat, diesen Laden aufzumachen. Ja. Oder warum er überhaupt daran geglaubt hat.
Ich habe eine Cap gekauft,
ja,
in dem Laden. Eine weiße Cap mit dem grünen Chronic-Blatt drauf.
Aha.
Weil die im Dr. Dre-Video,
ja,
die Jungs anhatten.
Ja.
Und der hatte die. Aha. Und man muss auch dazu sagen, mit American Sports hat es jetzt nicht so viel zu tun,
ja, nee,
diese Cap zu haben. Aber der hat auch genau diese Sachen gehabt. Also klar, der hatte
schon einen Riecher auf jeden Fall.
Und der hat auch genau so Sachen gehabt, ne? Mhm. Also auch, das war so
dann für mich so diese Zeit, auch Ende der Oberstufenzeit, wo natürlich ein Freund dann auch in Frankfurt aufgelegt hat, wo ich dann immer mit bin. Dann ging es weiter ins Cookies. Dann waren ja unglaublich viele Konzerte auch in Frankfurt, Rap-Konzerte. Und ich glaube gar nicht mal so wegen den Amis, weil wenn ich mich erinnere an die alte Butch Cup, wer da gespielt hat. Wir haben ja alles mitgenommen. Bands, Acts, also Artists, bevor die groß geworden sind. Nicht nur Rap, also die alte Butch Cup. Ich habe mir übrigens damals ein Bühnenstück gesichert. Die haben ja, als die abgerissen wurde, konntest du kleine Holzbühnenstücke kaufen in so Pappkisten mit dem Schreiben, okay, für 30 Euro.
Echt?
Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Butch Cup hat mir so viel gegeben und jetzt unterstütze ich den Verein und wer weiß, ob nicht Lauryn Hill oder Q-Tip
da drauf gestanden hat, ja.
Red Hot nicht nur gestanden, oder? Sondern auch, weiß ich nicht.
Eminem sogar?
Ja.
Also da waren schon geile Konzerte und dann bist du halt da reingewachsen irgendwie, ne? Dann bist du nicht mehr mit der Bahn, sondern mit dem Auto, hast einen Führerschein, hast Leute kennengelernt. Für mich war tatsächlich der Club damals, obwohl ich überall war, also auch wie gesagt im Ohm Anfangszeit, war das Cookies. Mhm. Und ich hatte immer Leute im Freundeskreis, die gesagt haben, nee, der Laden nicht. Es gab so viele Clubs in Frankfurt, die für was ganz Spezielles standen. Funkadelic, Rap, GIs, Amis. Du hattest das Plastik. Das war so ein Mix. Aber du wusstest, die Leute, die drinnen sind, waren schon so ein bisschen, naja, Nase nach oben übertrieben. Aber
später Odeon, oder?
Ja.
Heute?
Damals Plastik.
Wie auch immer das heißt.
Dann hattest du das Omen. Mhm. Da galt es halt erstmal am Mammut vorbeizukommen, der Türsteher. Der Kleine, wenn du das geschafft hast, dann war schon cool. Dann kam noch das XS dazu mit dem Joe. Also du hattest ja, wenn du am Rossmarkt standest, in einem Radius von einem Kilometer maximal, hattest du ja Minimum 10 Clubs. Wo du, also ich bin teilweise, wenn ich im Maxim war, im Bahnhofsviertel, wo mein Freund der Alex aufgelegt hat, teilweise mit ihm dahin gefahren, war dann dort, bin von dort auch dann gelaufen durch die Taunusanlage zum Cookies, war dann da 2-3 Stunden und dann wieder, bis die Sonne aufgegangen ist, morgens im Maxim. Und so hattest du ja so eine riesen Vielfalt und Auswahl. Und dann lernst du halt irgendwann Leute kennen. Und ich hatte halt tatsächlich das große Glück, dass ich im Cookies Hubi kennengelernt habe, der so der Nachfolger vom Heinz Felber war, DJ Heinz Felber, und später noch den Marco Sönke. Das waren die beiden, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe. Also das Publikum im Cookies war für mich absolut okay. Was viel wichtiger für mich war, die haben alles gespielt. Hm. Und das, nachdem ich dann eure Folgen gehört habe mit dem einen oder anderen, ist mir dann eingefallen, dass ich ja im Keller, und dann kommen wir wieder zur Pandemie, wo viele von uns Zeit hatten im Lockdown, sich überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Und ich habe einfach unglaublich viel aufgehoben. Und das nicht so Messi-mäßig. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, ey, gibt's doch nicht. Aber wenn du das dann plötzlich wieder in den Händen hältst oder dann auch mal jemanden triffst und sagst, guck mal, die Tage sind mir Aufkleber in die Finger gefallen von Otropic Tree. Sagt euch das was? Mhm. Otropic Tree war die erste Band von Shima, bevor er seine Solo-Karriere gestartet hat. Mit zwei zusammen.
Hat er uns nicht erzählt, dass er war.
Das ging so in die Richtung Digital Planets.
Okay.
Ja. Also das war so ein bisschen Smooth Rap mit Jazz.
Aber Deutsch schon? Nein.
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, ich bin überhaupt erst auf Shima und diese Band aufmerksam geworden, weil eine Schulfreundin von mir damals mit Shima zusammen war. Mhm. Und da finde ich diese Aufkleber. Alles irgendwie aufgehoben, aber wenn du dir überlegst, was du heute noch hast, ja, die Tage habe ich einem Freund gesagt, guck mal, ich habe ja auch Konzertkarten aufgehoben, also die richtig geilen, mit Bildern, die so diese, wie heißt das, Präforierung?
Präforiert, ja.
Ja, wir sind damals an den Kiosk und haben uns Prinz geholt, Stadtmagazin, Frankfurter Stadtmagazin, um für den ganzen Monat, ähnlich wie eine Fernsehzeitung oder ein Videotext, uns anzuschauen, an welchen Tagen, in welchen Clubs, was passiert. Ende der 80er. Kein Internet. Du hast ja gar keine andere Möglichkeit. Mhm. So. Dann sind wir mit dem Zug oder mit dem Auto in die Stadt gefahren. Haben im Prinz gelesen, Konzert in der Batschkap. Sind in World of Music auf die Zeil, haben uns eine Konzertkarte gekauft. Sind nach Hause gefahren, sind mit dem Auto zu dem Club gefahren. Wenn wir noch nie da waren, haben wir einen Atlas benutzt. Haben dort geparkt, hatten keine Fotoapparate dabei, weil wir Bock aufs Konzert hatten. So, bei uns war Feuerzeug oben. Es wurde noch geraucht, dann sind wir heimgefahren, hatten eine geile Zeit. Jetzt überleg mal, was ich gerade alles aufgezählt habe, was wir gemacht haben. Und heute haben wir ein Telefon. Da sehen wir, wo was ist. Wir kaufen unsere Karte damit, wir bezahlen damit, wir fahren mit Google Maps zur Show. Wir machen auf der Show Fotos, wir laden die irgendwo hoch. Und das war's. Also wir haben ein Gerät für alles. Und früher haben wir uns überlegt, wie wir was machen. Wir mussten es ja, wie wir was machen. Oder warum wir es nicht machen. Und das alleine, du musstest ja auch irgendwo arbeiten, in Anführungszeichen, für diese Dinge, ne? Um die zu erfahren und um Spaß zu haben. Und das sind halt die Sachen, die mich dann irgendwo auch geprägt haben, wo ich dann auch gesagt habe, ey, das kann, also was ich jetzt habe, das, wir haben, ich meine, Konzertkarten. Irgendwann haben wir halt dann gesagt, okay, die sehen so geil aus, die heben wir auf, die kannst du nicht wegschmeißen. Und hast du halt so eine Leidenschaft und sammelst und hebst das auf. Flyer. Ihr könnt es euch jetzt angucken im Moment auf der Ausstellung vom Omen. Was das Omen alleine in den 90er Jahren für Flyer mit den Möglichkeiten, die es damals gab, gemacht, gebaut hat. Und es war ja dann auch so, dass wir irgendwo, wenn wir in Frankfurt waren, dann in diese Szene-Cafés gegangen sind. Ob das jetzt die Schirn war, wir waren im Schirn-Café zum Beispiel samstags, bevor wir ins Grey gefahren sind. Oder irgendwelche Klamottenläden. Du bist ja erstmal rein und hattest da so einen Ständer, wo halt dann ja auch später das Fritz-Magazin war und die ganzen Flyer auslagen. Und die hast du mitgenommen, weil du so cool fandest, weil du da Bock drauf hattest.
So, ja, ist schon so, viel verloren gegangen auf jeden Fall. Ja,
ja, also naja, jene Generation macht so ihre eigenen Erfahrungen und die sind ja dann auch untereinander, reden die ja dann anders. Ne? Aber für uns war das halt, ja, und dann lernst du halt die Leute kennen und bist dann in bestimmten Kreisen unterwegs und wie gesagt, für mich Geschichte und dann auch das Schreiben und Moderieren und dann kam halt dann irgendwie auch das eine zum anderen, dass ich dann halt auch die Leute kennengelernt habe, die dann irgendwann kamen und gesagt haben, ey, du machst doch das, du kannst doch das. So, und das Geilste war dann halt, als ich irgendwann, also als der Marco Grüße gehen raus an Markus Sönke, auch ein sehr guter DJ damals, der in vielen Clubs Resident war auch, also vom Cookies ins Kinka, vom Kinka ins Cocoon. Dann am Ende sogar auch im Fortuna noch fürs Booking zuständig war. Der hat auch geschrieben für, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt, das Pur-Magazin.
Ja.
Vom Journal Frankfurt.
Ja, ja.
Also der hat irgendwann, und da waren wir aber schon in den 2000ern, also 2006, 2007, wir haben hier eine CD zugeschickt bekommen von Kool Savas. Kennst du den? Ja, klar. Ja, haben die uns geschickt. Kannst du dir das mal anhören, was schreiben? Ja, klar. Und so ging das, kam das dann halt ins Rollen, dass es dann über CD-Reviews zu Party-Ankündigungen, Konzertankündigungen in diesem Bereich, bis ich dann am Ende eine eigene Seite hatte, eine Urban-Seite im Pur-Magazin. Mhm. Und ich dann dachte, wie geil ist denn das eigentlich? Ich habe damals mir den Prinz gekauft, der alles abgedeckt hat. Und ich bin jetzt in dieser Situation, wo ich was zurückgeben kann an die, die in Frankfurt und Umgebung wissen wollen, was kommt, was ist gerade für eine CD rausgekommen, wer kommt auf Konzert, gibt es vielleicht sogar Ticketverlosungen, haben wir ja früher auch mitgemacht.
Mhm.
Ich habe bei einer Videotext Aktion vom
Videotext.
Ja, Mann, überleg mal, Ende der 80er gab es in der Festhalle eine Black Beat Night.
Ja.
Mit James Brown, Salt and Pepper, Rosella, hier kennt ihr noch Everybody's Free, To Feel ja, Good. Da sitze ich einfach bei meinen Eltern in meinem Zimmer, was ich da unten hatte, im Basement, halt im Keller, und hab einen Fernseher an und Videotext eh mehr geguckt, Sport halt. Ne? Und auf Hessen 3, Ende der 80er gab es übrigens. Gerade so fing das ja mit Privatfernsehen an. Also wir hatten ja nur 4 Sender, haben euch ja andere wahrscheinlich auch schon erzählt, diese ganzen Geschichten.
Maximal 5, ja.
Ja, mit maximal Südwest maximal und Bayern 5. noch.
Genau.
Über die Hausantenne.
Genau.
Hast du so.
Maximal 5, ne? Ja.
Und AFN auch teilweise.
Ich krank, ich
auch, ja. Naja, Videotext-Gewinnspiel zu dieser Black Beat Night. Wir veröffentlichen um die und die Uhrzeit hier auf dieser Seite eine Frage und blenden eine Telefonnummer ein. Studiotelefon. Wenn ihr uns diese beantworten könnt, ruft an.
Kostet 5 Mark.
Nein, war Festnetz. War Festnetz 069er Studionummer.
Ich muss schnell wählen.
Und, ja, genau so war's. Und dann sehe ich diese Frage und konnte die beantworten und bin aber entspannt zu meinen Eltern hochgelaufen, weil ich kein Telefon hatte und habe genau das Telefon mit der Wählscheibe angerufen, bin durchgekommen, habe eine Karte gewonnen. Ja.
Weil keiner Bock
egal,
hatte.
Das ist halt wieder so eine nein, lustige geil. Geschichte von früher, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Du hast dann, ich war dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, geil, ich kann auch jetzt in dieser Position, was ich ja so nebenbei gemacht habe, aus Spaß, sowohl Künstler unterstützen, die noch nicht so auf dem Radar sind, mit Release-Party oder hier passiert das, ne, Indie-Künstler, die nicht beim Major sind, und hab meinen Spaß und kann das natürlich auch nutzen. Ja, dann schreibst du über Alben, dann kommst du mit Agenturen in Kontakt und dann hast du halt, auf einmal kriegst du halt eine Mail, hast du Bock, Interview mit LL Cool J zu machen oder mit Exhibit. Wo ich dann, ne, du fragst dich ja dann selbst, was ist denn eigentlich passiert, dass ich plötzlich sowas gefragt werde. Ist eine Bestätigung für das, dass du ja auch immer irgendwo gedickt hast und dich eingesetzt hast und Bock drauf hattest. Spannend, aber natürlich auch, man muss sich halt auch vorbereiten, ne, auf so Dinge. Also ich war ja jetzt niemand, der irgendein Bullshit geschrieben hat, nur dass er was geschrieben hat. Sondern ich habe ja viele Dinge einfach gemacht oder eigentlich alles gemacht, wovon ich auch überzeugt war. Ich habe 2-mal im Pur-Magazin ein Interview mit Tone gemacht. Ich glaube, einmal war es online, einmal war es im Magazin. Mit Tone. Mit dem Rapper in Frankfurt, wo viele heute noch sagen, most underrated. Rapper. Warum habe ich das gemacht? Nicht, weil ich wusste, da sind 150.000 Leute in Frankfurt, die das interessiert, sondern weil ich auch ein Fan war. Irgendwo. Ne? Wenn die Chefredakteurin gesagt hätte, du, das will keiner lesen. Ja, ich habe auch Moses gemacht. Und alles aufgehoben. Und heute zeige ich es meinen Kindern.
Aber ich muss ganz kurz...
viel erzählt jetzt, sorry.
Nee, alles gut. Super, dafür sind wir ja hier. Aber um das mal kurz unter zu versuchen, zumindest unter einen Hut zu bringen, du hast das aber alles nicht hauptberuflich gemacht.
Nein.
Ne? Das war jetzt alles irgendwie so...
Kleingewerbe.
Wie du ja auch erzählt hast, was so nebenbei passiert ist, ja, über Kontakte und dann fragt der, hey, hast du Bock auf das, hast du ja Bock auf das? Und auch viel aus Eigeninteresse wahrscheinlich. Ne?
Ja, natürlich.
Und nochmal, ja, Basketball haben wir abgeschlossen, aber das sind ja auch viele Sachen gewesen.
Ja.
Und das war alles immer irgendwie eine Mischung aus Eigeninteresse, aber auch irgendwie natürlich Anfragen, die kommen.
Ja, und viel natürlich auch übergreifend. Guck mal, was kaum einer weiß, ein Bekannter von mir aus dem Nachbarort hat irgendwo mal Curtis Blow auf einer Show kennengelernt. Dann haben die einen geraucht zusammen, dann waren das Freunde irgendwie, keine Ahnung, und dann war Curtis Blow jahrelang einfach in einem kleinen Kaff bei mir um die Ecke, ja, wirklich fast jedes Jahr beim Rosensonntagsumzug im Publikum und hat Action gemacht mit den Leuten da. Keine Sau wusste, wer da steht. Am Ende des Tages steht da ja auch nur ein Mensch,
ja, klar,
der ein Talent hatte, einen Song gemacht hatte, das Glück hatte, als erster Rapper in Europa einen Major-Deal zu bekommen. Du guckst immer irgendwo zu Leuten rauf und denkst so, wie hat er das geschafft? Was ist mein Talent? Wie kann ich da hinkommen? Ja, und das war für mich so ein Moment, weil wir hatten ja damals bei den Skyliners, war das noch so das komplette Paket mit Rap, ne, dem Sport, dem Dance-Team. Wir hatten eine geile Breakdance-Crew, die Sorrow-Crew, so hießen die damals. Und dann meint mein Bekannter, der Curtis ist wieder da. Und wir touren hier so ein bisschen rum. Hast du eine Idee? Und dann habe ich kurz überlegt und dann waren wir bei AFN in Wiesbaden. Wir waren damals bei Radio, jetzt heißt Radio Frankfurt. Ich glaube, damals hieß es noch anders. Und dann habe ich bei den Skyliners gesagt, ich habe hier jemanden für eine Halbzeitshow. Und die kannten den nicht. Das war schon so ein, musste ich mal schlucken halt so, ne? Vor allem, weil ich 2 Jahre später hatte ich den, wie hieß er, von Magic Affair, A.K. Swift. Mhm. Der hat ja mal eine Hymne geschrieben für die BBL, für die Bundesliga.
Ja.
Den hatte ich dann auch mal da. Und mich dann bei den Skyliners einer angesprochen hat aus dem Marketing, meinte so, hey, der wieder, der war doch schon mal bei uns. Da habe ich gesagt, nee, das war damals der Curtis Blow. Aber egal. Also, ne, wir haben das dann halt so ein bisschen promoted und der Curtis kam in die Halle und die Breaker, die waren total begeistert. Die haben dann halt gefreestylt, kurz mit dem was einstudiert und dann hat er eine Halbzeitshow gemacht. Könnt ihr euch übrigens, also nicht nur ihr, sondern auch alle, die es hören, auf YouTube einfach eingeben, Skyliners Curtis Blow. Der war damals schon über 50.
Werden wir auch verlinken in den Shownotes.
Ja. Skyliners Curtis Blow, der tatsächlich am Ende der Halbzeitshow dann auch nochmal selbst so ein bisschen gebreakt hat. Mhm. War leider ein Spiel unter der Woche, waren 2-6, 2-7 in der Halle. Aber wir haben es halt mitgenommen. Ne? Weil er hatte da Bock drauf. Er hat den Song Basketball, hat er uns erzählt, davor noch nie live bei einem Basketballspiel in Europa performt.
Geil.
Ja, das Ende vom Lied war, dass ich ihn tatsächlich dann auch noch nach dem Spiel nach Hause gefahren habe.
Stark.
Ja. Genau. Und dann hast du
wäre
halt. Wäre
das ein paar Jahre früher gewesen, wäre noch ins Cookies gegangen.
Ja. Und dann hast du halt, dann hast du halt so Geschichten, nur mal um so ein bisschen einen Einblick zu geben in solche Sachen. Telefoninterviews mit Rappern sind immer so. Du siehst die nicht, du weißt nicht, sitzen die da allein, haben die das Management dabei, reden die schnell, du willst dich auch nicht blamieren, so von wegen, ich habe dich nicht verstanden, kannst du es nochmal sagen. Ich hatte ein Interview mit Exhibit, ein Phoner, und habe mich vorbereitet, hatte meine Fragen und alles klar, du wirst angerufen. Wir brauchen deine Nummer. Telefon klingelt. Ja, es ist Holger, ja, bleib in the line halt so. Er kommt gleich und nur kurz zur Info, bitte keine Fragen zu MTV Cribs. Ja, Exhibit hatte ein Problem, also diese Show gab es ja, MTV Cribs. Ja, ja. Und er hatte da ein Problem und einen Rechtsstreit mit MTV und ich hatte die ersten zwei Fragen im Interview zu diesem Thema.
Sehr gut.
Und dann sitze ich halt da, ne? Wie fange ich jetzt das Interview an? Solche Sachen. Oder du rechnest halt dann auch manchmal nicht so richtig damit, aber die werden ja auch geschult oder die sind einfach oldschool, professionell. LL Cool J zum Beispiel. Oder ich habe mit Boyz II Men ein Interview gemacht im Rumors in Frankfurt, als die in Wiesbaden damals gespielt haben. Alles so Momente, wo ich eigentlich auch nur hingekommen bin durch meine ganzen Erfahrungen, die ich in den 90ern irgendwo gesammelt habe. In diesem Bereich der Musik, Respekt gegenüber der Kultur. Du bist natürlich auch, ne, die Amerikaner mit Schwarzen unterwegs gewesen. Ja, und diese Dinge, die haben wir uns einfach angeeignet. Die waren für uns irgendwo dann auch selbstverständlich, ja, im Umgang miteinander. Und so sind dann halt viele Dinge entstanden, genauso wie diese NBA-Moderation, die ich dann machen durfte über eine Agentur, weil, ne, über zwei Ecken, da kennt man sich und du bist doch Hallensprecher, hast du da nicht Bock drauf. Es war alles damals auch noch ein bisschen entspannter, muss man auch dazu sagen. Also ich finde gerade die letzten 10 Jahre, Tobi, vielleicht siehst du es ähnlich, weil du Kinder hast, gerade wenn du Kinder hast, hast du schon manchmal das Gefühl, dass auch die Zeit, dass alles viel schneller.
Auf jeden Fall.
Also ab einem gewissen Alter vor allem.
Also erstmal rennt, also die Zeit geht so schnell rum, und zweitens, jetzt wenn die in einem gewissen Alter sind, erinnerst du dich ja auch, also ne, ich kann mich nicht dann groß dran erinnern, wie es war, als ich 5 war, aber wenn jetzt meine Kids sind jetzt, sag ich mal, 11 und 13, dann kannst du dich ja noch aktiv erinnern, was du in der Zeit gemacht hast und was für dich wichtig war oder wie du manche Sachen gemacht hast. Und jetzt erlebst du das praktisch nochmal in dieser Zeit mit der ganzen Technik und alles drum und dran. Ja. Und also und das ist wirklich der Punkt, wo ich manchmal dastehe und denke so, oh, ich bin echt alt geworden, weil ich dann, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber dann anfange wirklich wie mein Vater oder meine Eltern zu reagieren und dazustehen und sagen so, manchmal muss ich wirklich sagen, ich verstehe es nicht. Also ja. Ich bin auch mit meinen Argumenten, stehe ich alleine da, weil, warte, was habe ich mir, neulich habe ich irgend so eine random Playlist angemacht, so mit so Crunch oder Dings von der Zeit auf irgendeiner Streaming-Plattform, und da kam so Marilyn Manson mit einem Cover von vom Eurythmics-Cover mit hilf mir mal kurz.
Der Song oder?
Ja, der Song Eurythmics hat Marilyn Manson
ein Cover gemacht von einem Eurythmics-Song.
Ja, hier.
Echt? Boah.
Ja, ja,
was denn? Here Comes the Rain Again oder
nein,
was?
Nein, nein, hier.
Sweet Dreams?
Sweet Dreams, genau.
Ah, okay.
So, der kam halt dann irgendwie so, Sweet Dreams,
amazing. Ja, okay.
So, dann meinte so, ja, das ist Marilyn Manson, so. Das sagt mein Sohn halt, okay, das ist nicht schlimm, wenn man nicht Marilyn Manson kennt. Dann sage ich so, ja, kenne ich nicht. Ja, ich kenne ihn nicht. So, aber das war halt so, und dann sagt er aber so, ja, hört schon ein bisschen an wie Marilyn Monroe. Und dann habe ich ihm kurz erklärt, der Name halt kommt so, ja. So, aber das ist dann auch, okay, das ist so ein Beispiel jetzt nur gewesen für dieses so, was wir jetzt hatten mit dem Telefon oder so, kenne ich nicht. Und dann siehst du manchmal so Filme, wo sie dann versuchen, auf so einem alten Telefon drauf zu drücken. Oder mein Sohn hat neulich gefragt, ja, wie spricht man denn mit so einem alten Telefon? Und ich meine, ja, nimmst du einen Hörer.
Ach du Scheiße.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber woher soll es auch wissen dann letztendlich?
Ja, weil man sich aber auch, das finde ich ja das Schlimme, man setzt sich mit den Dingen nicht mehr auseinander.
Ja gut, die gibt's halt auch einfach nicht mehr.
Ja, die gibt's nicht mehr. Die gibt's im Museum, ne?
Ja, guck mal, selbst das schnurlose Telefon war schon nicht mehr zum Abheben. Das lag halt irgendwo rum, ne? Was sie vielleicht noch mitbekommen haben, als wir noch Festnetz hatten. Ich hast ja schon gar kein Festnetz mehr. So, aber das sind so Sachen, wo du dann da stehst und denkst so, wow, okay, ich komm jetzt damit nicht
mehr mit. Ich hatte das artet dann aus. Aber tatsächlich, um nochmal auf euren Podcast, die Anfänge und die Pandemie zurückzukommen, Ich höre dann diese Folgen und dann gehe ich bei mir in den Keller und ich habe halt die Mixtapes noch im Keller liegen von den Clubs.
Ja.
Funkadelic, Omen, Cookies. Boah. Und der Hubi hat ein Gerät, so ein Converter, wo du halt Tapes auf den Stick ziehen kannst.
Geil.
Und dann habe ich diese 20, 25 Mixtapes nacheinander komplett gehört, nebenbei wie Radio bei der Arbeit. Und dann kommt das alles wieder zurück. Du krass, ziehst ja. das auf den Stick und ich höre ein Mixtape vom Cookies Beispiel und das fängt an und die ersten zwei Lieder kommt irgendwie Dog Pound oder ne und ich weiß genau, ich habe diese CD auf in der PX gekauft, auf der Airbase. Es gab es bei uns noch nicht. Ich habe dem Hubi die CD gegeben, habe gesagt, ich möchte heute ein Mixtape, aber bitte dieses Lied. Auch am Anfang. Ja. Und wenn wir dann jetzt über diese Kassetten, Mixtapes reden und ich rede mit meinen Kindern, die kennen ja nur Spotify. Ich kaufe heute noch, ich bin halt auch ein Nerd und ein Sammler und ich kaufe heute noch CDs. Weil es ein CDs sind schweineteuer geworden mittlerweile. 17, 18 Euro ist normal. Und ich kaufe CDs und dann überlege ich, höre ich die jetzt im Auto auf Spotify? Oder packe ich die aus und höre sie, ich habe noch einen CD-Player im Auto oder lasse ich die einfach ein? Ich habe noch einen. Ja,
gut.
Oder lasse ich,
gemerkt, ich
oder, oder, also der ist auch fest drin. Ich hatte ja früher auch einen CD-Wechsler, wie viele, klar, eingebaut im Kofferraum, mit Zehner. Die Cases halt, die Logic-Cases mit den ganzen CDs drin.
Magnetverstärker.
Standard, aber lasse ich die CDs, weil wisst ihr, was richtig übel ist, wenn man CDs sammelt? Wenn die so also so foliert sind und dann diese Aufkleber mit Special Edition oder Mix auf der Folie ist. Auf der Folie. Und wenn du die Folie abmachst, dann schmeißt du das ja weg. Das hast du, diesen Aufkleber auf der Folie und nicht auf der CD. Deswegen mache ich es teilweise wirklich so. Ich kaufe mir dann irgendwie alle 2-3 Monate mal 3-4 neue CDs. Und dann überlege ich mir ganz genau, ob ich die auspacke oder ob ich es, weil es so geil auch aussieht, eingeschweißt ins Regal stelle, in mein Regal, wo alles steht, schön sortiert, East Coast, West Coast, R&B, Soundtracks, und höre sie auf, und hör die auf Spotify. Ja, Man's Cave, sage ich nur, also jetzt Tochter ausgezogen, Studium, habe ich die ganzen Kisten, weil wir hatten kein extra Zimmer dafür, und jetzt habe ich halt ein richtiges Homeoffice und habe mir das halt richtig schön eingerichtet mit diesen IKEA-Regalen, diese
ja, stark.
Kallux, oder wie die heißen.
Kallax,
ja. Und dann die ganzen Kisten. Ne? Ich habe noch
welche im Keller, die gibt es nicht mehr bei IKEA, die haben die Tiefe von den CDs.
Ach geil, das sind die anderen, ja, ja.
Genau,
ja.
Der Alex in
Fresh. Ja, aber mein Glück, mein großes Glück war, ich hab die Kartons aus dem Keller geholt, da war halt nichts sortiert. Ich habe in den 90ern die Cases gehabt, die ich bei den Amis gekauft habe, auch mit Soundtracks, R&B, East Coast, West Coast, wie gesagt, getrennt. Und dann aber irgendwann alles in Kartons und im Keller. Und tatsächlich, kurz bevor eure erste Folge rauskam, oder kurz danach, hatten wir einen Wasserschaden. Im Keller, sonntags morgens, nur mit, also wirklich großes Glück gehabt. Normal wäre A, morgens um 8:30 sonntags keiner aufgestanden und in den Keller gegangen. Irgendein Ventil in so einem Heizungsraum geplatzt, alles ausgelaufen. Also das, und es standen die Kartons auch mit den Konzertkarten in den Regalen ziemlich tief. Ich gehe davon aus, eine Stunde später, und das wäre einfach weg gewesen. Ne? Eine CD ist kaputt, Konzertkarten weg, diese ganzen Erinnerungen. Und das kann dir keiner ersetzen und keiner bezahlen.
Ich habe meine 50 Kappen verloren. In der WG im
Keller. Ja, bei uns sind auch Sachen irgendwann mal geschimmelt, leider. Aber das ist dir halt eine Lehre, dass du halt Klamotten dann schon ein bisschen anders aufheben musst. Genau. Aber ja, das die Tapes auf den Stick gezogen und klar, ich gehe jetzt auch in den Keller. Ich hatte damals ein Yamaha Tape Deck für fast 1000 Mark mir gekauft. Das war der heißeste Scheiß. Da hast du nämlich, wenn du die HR3 Club Night aufgenommen hast, nicht nach 45 Minuten aufgemacht, Kassette umgedreht, rein, weiter. Die hat sich automatisch gedreht. Aber nicht so gedreht, wie du dir es vorstellst, nee, sondern die ist dann weiter aufgenommen, aber automatisch erkannt, dass es die andere Seite ist.
Genau, rückwärts gelaufen.
Und dieses Tape-Deck habe ich an einen Nerd, an einen Arbeitskollegen, als ich es nicht mehr gebraucht habe, weil ich hatte zwei. Damals war das ja so in, du hast dir deine Bausteine gekauft und zusammengestellt. Ja. Ganz früher als Kind waren die HiFi-Kompaktanlagen und dann war es irgendwann so, du wusstest, Technics macht gute Verstärker oder Sony. Es gab Akai, Aiwa, Nakamichi, Yamaha, Denon, Technics und ne, hatten wir so einen speziellen Laden. Und das eine Tape habe ich aufgehoben, das steht auch noch im Keller. Das Akai und das Yamaha habe ich verkauft für sage und schreibe 50 Euro. Blutet dir das Herz, aber du weißt, du gibst es weiter an jemanden, an einen Nerd, der es irgendwo auch behütet.
Zu schätzen weiß, ja.
Ja,
also ich will abschließend, und ich mache nochmal einen Mini-Bogen, weil damit haben wir angefangen,
ja,
zum Basketball, und das ist auch schon wieder etwas länger her. Ich war mal in einem Snipes. Mhm. Schöne Grüße, danke, dass ihr uns sponsert. Und wollte mir dort Basketballschuhe kaufen. Also wirklich nicht zum Anziehen auf der Straße, um damit zu flexen,
ja,
sondern ich wollte damit spielen. Mhm. Und ich fand halt auch den Elva Jordan, den er bei dem Film Space Jam mhm. getragen hat, immer irgendwie cool. Der ist zwar sehr futuristisch, aber ich fand ihn irgendwie cool so. Und
ja,
hab die anprobiert und bin so ein bisschen rumgelaufen im Laden und hab so getestet und meinte so, oh, der ist schon ganz schön hart, aber okay. Und dann fragt mich der Verkäufer so, und ist der cool? Mhm. Und ich so, ja, es geht so, der ist ein bisschen unbequem halt. Mhm. Und mach halt so diese, also ich habe jetzt nicht...
Im Laden. Ich hab mir gerade vorgestellt, wie du angefangen hast, ja, so okay. Sidesteps zu machen, nee, und zu jumpen und so
ein Ding. Heutzutage würde man einen TikTok draus machen und würde dribbeln mit dem Ball. Ja. Nein, aber ich habe wirklich ein bisschen probiert, okay, passt der, cool, weil ich wollte damit spielen. Und der, ich meine so, ja, es geht so, der, ja, okay. Und der so, warum? Ich so, ja, ich spiele Basketball. Du willst die anziehen?
Ja.
Und ich so, ja, also ich will die nicht ins Regal stellen, ich möchte die gerne anziehen.
Verrückt.
Zum Basketball spielen.
Wie, du kaufst dir ein Buch, du willst es lesen?
Ja, so, und dann so, ach so,
das ist
ja,
wegen dem Cover.
Ja, und dann so, ach so, okay, sorry. Und dann ich so, ja, gut, egal, komm. Ich habe es sogar gekauft und ich habe dann auch damit gespielt, es war okay, aber es war nicht dasselbe wie die ersten, die rauskamen, weil es waren schon so Remakes davon.
Ja.
Und auch danach... Ich habe die dann so ein paar Jahre im Regal gehabt und war dann auch Pause mit Spielen. Dann habe ich wirklich mal wieder angefangen und habe die zweimal quasi im Training angehabt und dann ist einfach die Sohle abgefallen. Also wirklich kein Spaß, komplett die Sohle ist abgefallen. Hart
unterwegs vielleicht.
Nee, eben nicht. Ich war vielleicht zu langsam. Aber
Nike, ja.
Einfach abgefallen. Einfach Sohle abgefallen. Ich bin zum Schuster gefahren. Wirklich kein Spaß. Ich bin so in Eschborn zum Schuster. Hab gemeint, Kollege, kannst du was machen? Und der guckt so... Und wegen so, was? So, guck mal, das ist doch geklebt. Ja, kann ich machen. Dann hatte das wirklich, also das war nur die untere Sohle, ne? So, dann hatte
wie lange hattest du die Schuhe?
Insgesamt, meinst du?
Ja.
Puh, also insgesamt waren die schon so 6-7 Jahre alt.
Ach so, okay.
Naja, aber 6-7 Jahre, sorry.
Ja, ich weiß nicht, wenn die lange im Dunkeln standen, da musst du auch dran denken, ne? Ich dachte, der Pomo hat da was.
Ja, hat er auch, aber ich denke mir so, am Ende... Leute, ich kaufe mir Schuhe so. Es sind keine Kartoffeln, die ich dunkel lagern muss. Nee. Oder weißt du, oder irgendwie so. Du musst darauf achten und darauf. Pass auf, Leute, ich kaufe mir Schuhe.
Ja.
Das sind Schuhe zum Joggen. Okay, ich gehe damit joggen. Mhm. Und ja, ich habe die bei der Sonne an, ich habe die im Regen an, whatever. Und ich lasse die vielleicht auch mal 3 Jahre stehen, weil ich.
Nicht jogge.
Nicht jogge. Mhm. Genau. Und dann hol ich die raus und so, ja, aber da musst du aufpassen, weil da wird es unten gelb und halt deine Schnauze. Die scheiß Schuhe kosten 160 Euro.
Ja, ja. Also, ne, ich habe da tatsächlich ja auch, was das Thema Qualität angeht, vielleicht auch nochmal kurz, also der Alex, mein Kumpel, der kam damals zu mir, der ja auch so ein Sneaker-Nerd ist und auch immer schon auf die Alten abgefahren ist. Wir hatten ja in den 90ern schon die Cortez Retros. Aber das war, also die Cortez sind ja schon irgendwie, weiß ich nicht, Ende 70er, Anfang 80er das erste Mal rausgekommen damals. Und der Alex meinte, dann auch zu mir irgendwann, das war 97 oder 98.
Ganz kurz, für die, die es nicht wissen, Cortez ist der Forrest Gump-Schuh.
Ja, genau, der Nike
den Cortez. Den Film kennen mehr als den Schuh vielleicht.
Der Nike Cortez, da gibt es auch eine lustige Story zum Thema Adidas und Nike mit Schuhnamen. Einfach mal die Hintergründe googeln zum Thema Cortez und Aztec. Das war nämlich die Olympia in Mexiko damals, wo so ein bisschen dieser Schuh- oder Sneaker-Beef unter diesen zwei Giganten schon anfing. Der Alex meinte, da sitzt im Öderweg einer, und das muss beim Yüksel gewesen sein, sitzt jemand im Laden, der verkauft alte Turnschuhe und Lederjacken, Westen, Chevys oder so. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Story und wieder so ein Beleg dafür, was man teilweise auch damals, wenn man gemerkt hat, man ist in vielen Bereichen, was diese ganze Kultur angeht, auf demselben Level, also man wiped,
ja.
dann war einfach auch Vertrauen da. Und ich kann mich erinnern, ich bin in diesen Laden, es war Scheißwetter, der Pomo saß da in der Ecke und von kurzem Hallo hat sich da so ein 3-Stunden-Talk entwickelt und wir sind 2 Monate später zusammen nach New York geflogen. Ich wusste über den Pomo nur geile Schuhe, er hört Rap, er kann günstig fliegen über seine Mutter, so wie ich über die Firma. Let's go. Den Rest vom Pomo kannte ich nicht. War aber auch egal.
Ne? Hast du denn hier im Podcast gehört?
Also ja, ich. Nein, später erst. Ne? Also ich wusste nicht, dass der Pomo halt bei der Eintracht, bei der Adlerfront und so weiter und so fort. Und jeder, ne, ich meine, du musst dir immer auch deine eigene Meinung bilden von den Menschen und was dahinter steckt. Und das war so ein geiler Trip, einfach, den wir da hatten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil alleine, dass er dann in der U-Bahn auf dem Weg in die Bronx zu mir sagt, er hat da eine Adresse und da fährt er jetzt hin mit einer blauen Mülltüte in der Hand. Und ich sage, nee, mein Freund, ich steige am Yankees-Stadion aus und wir treffen uns dann auf dem Rückweg und er kommt dann halt wieder und die ganze Tüte ist voll. Der hat ja gedickt überall, ne? Also Adressen gehabt und dann dahin gefahren und so. Das habe ich ja schon irgendwo bewundert. Aber abschließend wollte ich noch was erzählen, weil das gerade heute sich ereignet hat und weil ich das so geil finde und mir so ein bisschen das Gefühl gibt, dass einiges von dem, was wir damals erlebt haben und was wertvoll und sinnvoll war, vielleicht wieder zurückkommt, weil sich die Leute doch dran erinnern. Ich habe heute geschrieben mit einer ehemaligen Fotografin von Neckermann in Frankfurt. Mhm. Neckermann Versandhaus. Und zwar deshalb, weil ich ja, wie gesagt, in den 90ern oft in Miami war. Und Miami Beach, South Beach war ja dieses Art Deco-Viertel, das Bekannte. Und ich habe ja damals so ein bisschen diese Transformation auch mitbekommen. Von die Leute dort sagen God's Waiting Room. Also alle Rentner haben in Florida ihren Lebensabend verbracht, ne? Im Wartezimmer von Gott. Ne? Und das war so gerade diese Phase, wo das immer weniger Rentner wurden und diese ganzen Models dann da kamen, ne? Und mit Versace und was da alles passiert ist. Diese ganzen Veränderungen, auch Nachtleben übrigens. Ne? Ich bin zum Beispiel damals nie dort in irgendwelche Techno-Clubs gegangen. Ich bin ganz gut connected mit einer Frau, die damals den Liquid, hieß der Laden, aufgemacht hat. Am South Beach. Einfach Best Friend mit Madonna. Ne? Also das war auch so ein Zufall. Aber diese Geschichte mit Neckermann, deshalb, weil ich und Gänsehaut habe viele Fotos gemacht damals, normal entwickelt. Und habe eine Seite gefunden auf Instagram, die heißt Miami Stadium. Die wird gemacht von einem Kubaner auch. Und ich habe die irgendwann gefunden und gesehen, was der postet. und dem dann auch immer mal Bilder geschickt oder Videos. Und der dachte so, Alter, das kann nicht wahr sein. Was schickst du mir hier so? Na? Und er hat es gepostet. Und irgendwann habe ich ein, war ein Beitrag, genau. Gab es so einen Typ, der war ziemlich bekannt, weil der total bunt kostümiert und ein Hund im Korb, alles. Der postet das Bild und die Leute fangen an zu kommentieren. Ach übrigens, der Hund hieß so und so und der Mann ist dann und dann gestorben und so weiter und so fort. Und das löst sowas in dir aus, weil du hast ein Foto gemacht, weil du das cool fandest und die Leute erinnern sich daran und denken dann so, geil, wie kann das sein, dass das plötzlich, ne? Und dann kommentiert einer, kann sich noch jemand an den Barbershop erinnern auf der Washington Avenue, der hieß so und so. Und in dem Moment klickt's bei mir und ich gehe meine Bilder durch und ich schreibe dem Typen privat und sag so, hier, pass mal auf, ich glaube, ich habe davon ein Bild gemacht, von diesem Barbershop, weil ich da war. Ich habe damals, weil in diesem Barbershop waren drei ältere Herren und dann habe ich einfach zu Kumpels, die ich da kennengelernt habe, gesagt, ich setze mich jetzt auf den Stuhl und wenn der meine Haare macht, mach mal ein Foto. Ich schicke dem das Bild und der antwortet direkt so, oh mein Gott, das ist mein Opa.
Wow.
Das ist mein Opa. Krass. Weißt du, auf ein Bild, was ich gemacht habe, was der gepostet hat und er kommentiert, kennt noch jemand diesen Laden? Schicke ich ihm das Foto und er sagt, das ist mein Opa. Und jetzt sind wir noch nicht fertig mit der Story und da ging es richtig ab bei mir. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, ich kann nicht mehr. Der sagt zu mir, gestern Abend bin ich ins Bett gegangen und habe gebetet und meinem Opa gesagt, er soll mir ein Zeichen geben. Und ein paar Stunden später schickst du mir das Foto. Das ist doch crazy.
Krass.
Also das hat jetzt gar nichts mit Frankfurt und so zu tun, aber das hat was so damit zu tun, dass du manchmal unbewusst Dinge sammelst oder aufhebst, die du in dem Moment, wo du sie erlebt hast oder gemacht hast, du hättest niemals gedacht, dass die mal so wertvoll für jemanden anderen sein können. Und es gibt dir so ein gutes Gefühl irgendwo. Du hast jemanden glücklich gemacht damit. Vielleicht auch schockiert irgendwo. Aber jetzt kommt der Damien, der das auch gesehen hat. Und der hat ein Hotel im Art Deco Viertel, ein kleines, so ein Indie-Hotel. Und er hatte schon länger eine Dokumentation geplant über das Art Deco Viertel, auch wie das entstanden ist, mit dem Hintergrund, dass die dort diesen Denkmalschutz aufgeweicht haben. Und das kurz davor war, dass die diese alten Gebäude einfach abreißen, weil die sagen, wir bauen jetzt hier fette Hotels an den Strand. So. Und dann hat er halt Zeitzeugen gesucht, Storyteller, und wir haben dann geschrieben. Und dann habe ich ihm so einen kleinen Monolog als Beitrag für diese Dokumentation, die nächstes Jahr kommen soll, mit Paramount oben drüber, also so als Passport. Und er erzählt mir dann, du, pass mal auf, ich kann mich daran erinnern, dass bei diesen ganzen Fotoshootings ihr Deutschen die Ersten waren, die hier waren. Und der kannte sich richtig aus. Ich habe dann gedacht, oh mein Gott, gell? Weil der fing direkt an. Neckermann, Otto, Quelle, die waren alle hier. Und ich so, okay, ich fange an zu suchen. Dann hatte ich zwei, die konnten mir nichts sagen. Und jetzt habe ich eigentlich nur mal so aus Spaß gestern das nochmal gegoogelt. Und was kommt? Damals in Frankfurt. Kennt ihr ja auch.
Ja, klar. Ja, klar.
Na, ist ja auch ein geiles Ding. Und da gab es einfach ein Video zum Neckermann-Gebäude, wo auch Leute kommentiert haben. Und ich habe die dann einfach auch kommentiert und angeschrieben. Dann kommt halt heute diese Frau um die Ecke, die mir halt auch wieder so viel einfach geschickt hat an Infos, die einmal für mich sehr interessant waren und aber auch diese Dokumentation noch wertvoller machen. Weil wir sind alle beeinflusst worden oder viele von uns sind damals darunter geflogen, weil sie Miami Vice im Fernsehen gesehen haben. So, Neckermann hat sich dann wahrscheinlich gedacht, ey geil, wir machen jetzt unsere Fotos direkt vor Ort mit den Autos, den Gebäuden im Hintergrund. So waren das ja die Verkaufstricks damals, ne? Und das finde ich halt geil, wenn du über solche Geschichten dich gegenseitig supportest, ohne dass Geld im Vordergrund steht. wenn der eine geile Dokumentation daraus macht und damit was verdient, sei es ihm gegönnt. Ich habe da einen Beitrag dazu geleistet, den er so nicht hätte bekommen können. Unter anderem. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja,
als
klar.
Tourist aus Deutschland, der in den 90ern diese Wandlung vor Ort gesehen hat.
Ja, aber trotzdem schön, dass man irgendwie ein Teil davon ist und dass man irgendwie merkt, dass man, auch wenn es damals vielleicht Zufall war,
Teil einer besonderen Zeit war.
Genau.
So wie es in Frankfurt das Clubleben in den 90ern war.
Ja,
so wie es Streetball war.
Ja, klar.
Ich meine,
allein dieses, es gibt ein Video bei dir auf der Instagram-Seite. Also ganz kurz, Leute, die hier zuhören, Holger ist privat. Schreibt ihn an, wenn ihr seine Instagram-Seite
sehen wollt. Wenn ich öffnen soll.
Genau.
Wenn ich mich öffnen soll.
Aber es gibt auch ein Video von der 5 gegen 5 Challenge mit den Wendetrikots, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite magenta, haben sie es genannt.
Genau.
Ich glaub,
auf Asphalt mit abgeklebten Quartz.
Genau.
Mit Backboards des Todes.
Genau.
Das ist heute gar nicht mehr erlaubt, versicherungstechnisch.
Das ist alles nicht mehr erlaubt. Das ist alles
nichts
verboten.
Ist mehr erlaubt.
Nichts mehr
ist es gibt für erlaubt. Alles Regeln.
Ja, genau, davon wäre nichts mehr erlaubt. Aber das Video habe ich gesehen, ich dachte mir sofort, geil. Und dann, stopp, ich habe auch noch Fotos davon. Mhm. Ich habe auch noch
so, ein Teamfoto davon.
Ja, mehrere. Und auch noch Mini-Videos, wobei das damals Videokameras waren.
Nee, auch das, ne? Das ist, da geht es mir eigentlich nicht nur um die Bilder. Ich meine, ich schreibe dann auch oft in Englisch, weil ich viele Follower habe, auch gerade in Amerika oder Freunde. Und ich versuche dann auch immer ein bisschen zu den Bildern was zu erzählen, natürlich. Da geht es auch vordergründig gar nicht um mich als Person, wie geil das alles ist, sondern so ein bisschen Background.
Mhm.
Ja.
Ja, wir müssen langsam, leider, wie es immer so ist, zum Ende kommen.
Sigi muss kehren jetzt.
Sigi muss bald die Rolle auslässt, der runter. aber wir müssten, finde ich ganz gut, wir sind gerade beim Nostalgiefaktor.
Ich hätte eine abschließende Frage.
Dann gerne, dann mach die noch. Schnell.
Ich weiß, es kann eskalieren, aber
nein.
Was hast du vor 3 Stunden gesagt? Du musst bald weg.
Nee, darum geht es gar nicht, weil, ich meine, jeder, der das gehört hat, jetzt der... Kann ich selber schon so ein bisschen ein Bild davon machen, aber ich würde gerne das nochmal zum Schluss bündeln und vielleicht in ein paar Worten, ein paar Sätzen einfach nochmal. Was bedeutet dir Nostalgie?
Ach du lieber Gott.
Schaltet ein bei der nächsten Folge.
Ja, wie will man das?
Ich weiß nicht.
Also Nostalgie.
Absolut.
Nein, also das, also ja. Was wir, der ganze Podcast geht im Grunde ja darum. Aber ich würde jetzt gerne zum Schluss noch einmal, weil ich meine, man hört es ja auch raus, auch wie du sprichst und wie du über die Dinge sprichst.
Ja.
Einfach nochmal, dass du nochmal
nicht, vielleicht. Nicht gestellt, sondern mit wirklichen Emotionen, ohne ja,
100%.
KI.
Ja, 100%.
Nostalgie, was das für mich bedeutet. Also. Und da können wir auch gerne nochmal überspringen auf die heutige Zeit und die Gesellschaft, ohne das zu sehr zu dramatisieren. Aber ich finde es zum Beispiel auch super, wie sich Menschen wie der Hasan Anuri entwickelt hat von seiner Zeit als in Anführungszeichen Straßenrapper hin zu jemandem, der jetzt als gestandener, erwachsener Mann, Familienvater sich einsetzt für soziale Dinge. Und wir ja gerade erleben, was passiert, wenn wir nicht uns beschäftigen mit Geschichte, mit schlechten Dingen aus der Vergangenheit, wenn wir einfach zu bequem sind, wenn wir nicht anpacken wollen, ne, auch Ehrenamt und solche Dinge. Man sagt, glaube ich, in Nostalgie schwelgen, oder wie heißt das?
Ja, schwelgen.
So, das heißt, wir erinnern uns an Dinge, die mal waren, die wir nicht vergessen wollen, die wir so konserviert haben in unserem Leben oder konservieren wollen. Also wenn wir das nicht machen würden, ohne Erinnerungen, gäbe es ja keine Nostalgie.
Mhm.
Also wir sagen ja auch, ich habe gerade einen Nostalgieflash, wenn ich irgendwas sehe, was mich erinnert. Ne? So. Und es liegt ja auch irgendwo an uns, Dinge zu vergessen, so wie es leider oft passiert, oder weiterzutragen, weiterzugeben, Werte. Und ich weiß, das ist jetzt wieder viel zu viel, was ich erzählt habe, aber das Wort Nostalgie so einfach zu erklären, ich bin letztendlich froh, dass ich viel erleben durfte. In einer Zeit, wo angefangen Schulende, Mauerfall, Freiheit, dieses Gefühl, über dieses Jahrzehnt hinweg, was mir oder uns viel gegeben hat. Ja, einfach froh, dann auch an diesen Orten gewesen zu sein. Die gibt es teilweise ja auch nicht mehr. Hm. Das sind ja dann alles Dinge, die nur noch in unserem Kopf oder im Herz halt sind. Und deswegen, ja, auch abschließend von mir, nur noch mal auch an dieser Stelle an alle, die hier schon gesessen haben beim Sigi, ob mehr oder weniger Cowboy-Schorle drin war im Kopf, die diese Dinge erzählt haben. Dankeschön an die, die alles noch mal ausgepackt haben, auch von früher, was für sie wichtig war. Und der eine fühlt es mehr, der andere weniger, aber es ist wichtig, schön. Gibt uns viel, glaube ich. Deswegen ist der Podcast halt auch feierbar.
Feierbar?
Ja, sehr ist gut. Feierbar.
Apropos feierbar und Nostalgie.
Bonfire.
Und weil es gibt eine Jukebox in Sigis Bar.
Oh yeah.
Und die Songs, die in dieser Jukebox sind, in der Bar, sind auch abgebildet in einer Spotify-Playlist. Und du hast jetzt die einmalige Chance zum Thema Nostalgie, auch da den einen oder anderen Song drauf zu packen.
Ich hab's mir fast gedacht.
Ja, das war mir klar.
Weil ich habe ja schon die ein oder andere Folge gehört.
Ja, genau.
Und mir natürlich auch gemerkt, was die anderen so gesagt haben.
So viel dazu. Du hast jetzt die Chance, einen Song drauf zu packen.
Also.
Oder zwei.
Ich war.
Drei.
Ich bin ehrlich, auch wenn ich oft spontan bin, wenn ich flexibel bin und.
Auf diesen Moment hast du dich am meisten vorbereitet.
Richtig. Richtig. Da werdet ihr jetzt auch überrascht sein, weil es kommt kein Rap-Lied.
Bin ich gar nicht überrascht.
Aber du hast, eigentlich hatte ich zwei, aber ja. jetzt hast du mir noch einen
Hint eine Vorlage gegeben. Ein Assist, könnte man im Basketball sagen. Im
Assist,
Fußball
genau.
Würden wir Steilpass sagen.
Wenn das Lied schon auf der List ist oder scheiße, war es dann ein Turnover.
Ja.
Oder ein Airball.
Oder ein Airball, genau. Wir sind gespannt.
Also, wenn wir zurückgehen, nochmal zum Thema Basketball und mein Miami-Reisen, wo ich ja viele Spiele, NBA-Spiele auch gesehen habe,
ja.
Würde ich tatsächlich, weil es immer so die Crowd gepusht hat und für mich damals wirklich neu war, aber es natürlich auch zum Team passt, würde ich Glenn Frey, The Heat Is On.
Nee, der ist noch nicht drauf. Der ist stark.
Ja? The Heat Is On.
Ja, klar, ist kein Airborne.
Haben die auch immer gespielt in Auszeiten und so weiter und so fort.
Und ist Beverly Hills Cop. Ja? Soundtrack.
Ach, der Song ist da drauf. Mhm. Ich dachte gerade, du willst mir dann noch einen anderen unterjubeln. Nee.
Nein, der ist.
Den Soundtrack habe ich nicht.
Ja.
Ich habe viele Soundtracks, aber den habe ich nicht.
Zack, gelernt.
Dann Stand Back.
Mhm.
Finde ich auch so ein Power-Ding. Und was wir damals unglaublich gefeiert haben. Luther Vandross und Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free.
Stark.
Und damit würde ich tatsächlich auch, weil es sehr gut passt, nochmal abschließend sagen, auch wenn es heutzutage wirklich schwerer ist, also geworden ist, es gibt immer noch sehr viele Dinge im Leben, schöne Dinge, die nichts kosten, keinen großen Aufwand benötigen, aber du ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl übermitteln kannst, ob es nur für dich ist oder für andere.
Also Holger, vielen Dank für den Ausflug in die 90er, weil mir macht es auch immer sehr viel Spaß. Es ist halt immer so, man kriegt immer gesagt, ja, immer nach vorne schauen, nicht zurück und so weiter. Ich habe in einer anderen Folge, ich glaube, es war beim Lukas, bei Relict Vintage, habe ich auch schon mal was Ähnliches gesagt, weil er ja auch gerade mit der Qualität, mit den Klamotten von früher und so weiter und so fort.
Ja.
Und ich bin halt auch so ein Mensch, man sollte nicht in der Vergangenheit festhängen oder wehmütig irgendwie, darf man auch manchmal machen, weil das auch mal gut tut, aber
nicht hängen bleiben und die Augen offen halten für dem, das, was jetzt passiert und was auch in der Zukunft passiert und so. Aber ich finde es halt, das muss ich an der Stelle halt nochmal sagen, und das hast du uns heute nochmal wirklich verdeutlicht mit deinen Geschichten auch, dass man einfach immer wieder mal nach hinten gucken muss, aus verschiedenen Gründen. Erstmal gibt es halt auch die ernsteren Themen, warum man auch aus der Vergangenheit lernen sollte und das nicht vergessen sollte und zurückblicken sollte, aber auch persönlich für jeden Einzelnen. Ich meine, gut, die Werdegänge der Menschen, die sind immer unterschiedlich, aber ich glaube, im Dunstkreis von Sigis Bar, du hast es selber gesagt, von den Gästen, die hier waren, wir selbst, und wir haben so gewisse Themen, die einfach uns auch sehr geprägt haben und die uns auch sehr viel bedeutet haben und die uns auch sehr viel Kraft geben und immer wieder auch Freude geben oder wenn wir uns daran zurückerinnern, uns zusammenbringen.
Aber Tobi,
ja,
sorry, ich unterbreche dich nur ungern, aber du bist nicht Pfarrer noch nebenbei, oder?
Nein, noch nicht. Das Seminar online.
Ja,
noch.
Aber schön. Hast du schön gesagt, ja.
Aber ja, wie gesagt, die Vergangenheit ist immer wichtig und gerade so, wenn man jetzt so viel erlebt hat in diesem Part, wie du das hast und noch so viel aufgehoben hast für die Nachwelt, sage ich mal, und das auch teilst und wie jetzt gerade die Geschichte mit Miami, transportierst du ja auch die Vergangenheit in die Zukunft und oder in die Gegenwart und wir haben alle immer einen Teil von uns, der dahin gehört. Also für mich ist es auch nie abgeschlossen oder irgendwie rückwärts gewandt oder wie auch immer, sondern es ist ja ein Teil von mir. Jedes Mal, wenn ich einen Keller aufräume oder irgendwas suche und ich finde was und hab genau wie du, keine Ahnung, aus der 8. Klasse meine Goldmedaille aus Flachau, Skifreizeit, dann habe ich die immer in der Hand. Man kann auch sagen, okay, ich mach die weg, aber ich weiß, was ich neulich zu meinem Sohn gesagt habe. Nee, das behalte ich noch, weil das werde ich noch mal in die Hand nehmen und dann werde ich mich noch mal drüber freuen.
Was mich halt, ja, genau. Und das Ding ist halt, du guckst dann in Boxen und findest Fotos aus den 90ern, die aussehen, als wären sie gestern entwickelt worden. Dann kommt zwischendrin irgendwie die Digitalkamera, wo du am Anfang auch noch Bilder, also haben wir gemacht, ausgedruckt haben für Alben, als die Kids noch klein waren. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt angekommen, wo wir eigentlich nur noch Foto, Foto, Foto mit dem Handy. Manchmal hast du ein schönes Bild, was du ausdruckst. Aber das ist genau halt die Gefahr, wie bei der Geschichte im Allgemeinen. Dein Handy fällt in mein und alles ist weg. Mhm. Und wenn wir irgendwann mal da landen, dass das so einfach ist, dass alles in Millisekunden ausgelöscht ist, was mal war, was man sich irgendwo erarbeitet hat, jetzt weg vom Handy und den Fotos. Das wäre halt echt schade. Und ich frage mich dann tatsächlich auch manchmal, wenn meine Kinder mal erwachsen sind, was erzählen die ihren Kindern, was sie erlebt haben? Deswegen gibt man ja auch von sich selbst was an die Kinder, ob die es verstehen oder nicht. Und wenn ich jetzt hier an die Wand gucke, alle eure Gäste haben Dinge erzählt, aus der sich dann unter Umständen auch wieder beim nächsten Podcast Fragen für euch ergeben, unter Umständen. Hier, sag mal, der hat damals das und das erzählt. Wie siehst denn du das? Oder, ey, ihr habt da ja was gemeinsam. Das ist das Schöne, ne? Gemeinsamkeiten.
Und ich glaube, wenn man auch das so ein bisschen den Kids mitgibt, was man selber erlebt hat und wie man das schätzt, was man erlebt hat, kann man sie vielleicht auch ein bisschen damit beeinflussen. Das ist eine Hoffnung,
Werte,
die bei mir nicht ausstellt, dass sie ihre Zeit, die sie jetzt haben, ich weiß, es ist schwierig, das kann man im Alter vielleicht nicht, aber dass sie die vielleicht anders zu schätzen wissen, beziehungsweise sich halt auch die Ereignisse merken oder dass die sich bei ihnen einbrennen oder dass sie anders
Einstellung zu Dingen, Werte vermitteln,
aber Einstellung zu Dingen,
Disziplin, Respekt.
Ja, auch einfach diese Erinnerungen festhalten und sei es halt erstmal auf
Momente genießen.
Genau, auch das. Und das ist mir wirklich sehr wichtig, auch das als Message rüberzubringen, ob der jetzt meine Goldmedaille anguckt aus der 8. Klasse oder nicht, ist mir wurscht, aber zu sagen, ey, pass mal auf, gut, der hat mehr Medaillen an seinem Bett hängen. Aber, ne, nochmal abschließend, ich finde es immer schön, wenn man sich so auch vielleicht in schwierigen Zeiten oder auch in guten Zeiten einfach mal in so ein warmes Nest
der Erinnerung legen kann, um da Kraft zu schöpfen und sich zu erinnern, das ist, glaube ich, ist nicht verboten. Nicht immer nur nach vorne gucken, sondern man darf auch mal nach hinten gucken.
Machen wir Feierabend, oder?
Ja, ich sag mal so, das habt ihr schön gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar. Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frische
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.